Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und gleichzeitig zu einem neuen Video. Du hast richtig gehört, es gibt diese Folge heute sowohl bei mir auf meinem Podcast als auch als Video bei YouTube zu sehen. Und wenn du mir bzw. uns bei YouTube zuschaust, dann wird dir nicht entgangen sein, dass ich heute nicht alleine hier in einem Video zu sehen bin, sondern ich habe mir einen Gast eingeladen, den Max, und möchte mit ihm heute ganz gerne über ein sehr, sehr spannendes Thema sprechen. Und zwar soll es heute um die Boilie-Herstellung gehen. Das heißt, wie du dir selbst deine Boilies zum Karpfenangeln herstellen kannst. Wir wollen dir heute zeigen, wie einfach es ist, mit der Boilie-Herstellung anzufangen, dass du mit sehr, sehr wenigen Hilfsmitteln schon direkt durchstarten kannst oder sogar komplett ohne Investitionen in das Thema reinschnuppern kannst. Bevor es losgeht und bevor sich Max gleich vorstellen kann, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wenn du mir über meinen Podcast zuhörst und dich fragst, was es mit dem YouTube-Kanal auf sich hat, dann schau mal unten in die Shownotes rein. Da habe ich dir also einen Link reingepackt zu meinem YouTube-Kanal. Und umgekehrt, wenn du mir bei YouTube oder uns bei YouTube gerade zuschaust und dich fragst, was das mit dem Podcast auf sich hat, schau unten in die Videobeschreibung. Da findest du einen Link zu meinem Podcast auf den großen Podcast-Plattformen. Und wenn du uns bis zum Ende heute zuhörst bzw. zuschaust, dann wirst du wissen, wie du ganz einfach mit der Boilie-Herstellung anfängst. Und wenn du da in dem Thema schon mal fortgeschritten bist, wenn du da schon mal reingeschnuppert hast, dann wirst du auch erfahren, wie du deine Boilie-Herstellung auf das nächste Level bringst. Und ja, genau aus diesem Grund habe ich mir auch heute den Max dazu geholt. Der Max wird sich gleich selbst vorstellen, aber es ist ein sehr, sehr erfahrener Angler und sehr erfahren auch, was das Thema Boilie-Herstellung betrifft. Aber jetzt, Max, übergebe ich dir mal ganz kurz das Wort. Stell dich doch einfach mal kurz vor, sag uns mal, wer du bist und was du so machst, und dann steigen wir voll ein in die Materie.
Also erstmal wunderschönen guten Abend, Dominik. Danke, dass ich da sein darf. Freut mich total und ich finde es schön, dass es zustande kommt. Und natürlich auch einen wunderschönen guten Abend oder guten Tag oder was auch immer, wenn ihr die Podcast-Folge hört, an alle Zuhörer. Mein Name ist Max. Ich betreibe einen YouTube-Kanal, der heißt Blank on Bank. Da geht es um Angeln. Aber eigentlich, wenn man ehrlich ist, hauptsächlich um Karpfenangeln und alles, was so ein bisschen dazugehört. Aber auch ein bisschen Allround mache ich eigentlich auch ganz gern. Von daher, ja, heute geht es ja nur um Boilies, wie ich gehört habe erstmal. Und da bin ich schon mal gespannt, was der Dominik für uns bereithält. Die Erwartungen, die er mich gestellt hat, sind ja schon mal ganz hoch. Und denen muss ich jetzt erstmal gerecht werden.
Da mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Max, auch von mir an dich natürlich ein herzliches Dankeschön dafür, dass du dir heute Zeit nimmst für den Talk. Und wird auf jeden Fall eine gute Zeit werden. Die nächsten Stunden, hätte ich fast gesagt. Wir haben es schon spät heute. Sagen wir, die nächsten 60 Minuten oder was wir uns vorgenommen haben. Wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend werden. Genau. Bevor es losgeht, stoßen wir erstmal an, würde ich sagen.
Gerne.
Cheerio.
Ja, mal gucken hier so. Zum Wohl.
Genau. Zum Wohl.
Oh. Was trinkst du denn? Whisky, ja.
Ich trinke Whisky, ja. Du trinkst Tee. Man kennt dich ja als Teetrinker.
Habe ich auch da, schau. Der ist inzwischen kalt, aber ich nachher trotzdem dran weiter nuckeln. Hey. Aber jetzt, das war gerade tatsächlich. Auch Whisky. Ich trinke einen irischen Whisky, es sind Paddy's. Paddy's, ja.
Lecker.
Ja. Was trinkst du?
Ein Shot, ja, oder? Genau. Ich habe einen Single Malt, habe ich ein Dalwhinnie, wird das, glaube ich, ausgesprochen. Können wir vielleicht auch verlinken, einfach die beiden Whiskys, wenn jemand da
Interesse kann man gerne hat. Machen, ja. Genau. Also ich mag den gerne. Ich muss sagen, ich habe zeitlang relativ viel Whisky getrunken, auch so ein bisschen alle möglichen Sorten und angefangen, so ein bisschen zu sammeln. Und bei mir ist es ein bisschen wie beim Wein. Da habe ich auch eine Zeit lang euphorisch alle möglichen Weine. Und da hatte ich auch lange das Gefühl, man kann eigentlich nur richtiger Weintrinker sein, wenn man schweren, trockenen Rotwein trinkt.
Ja.
Und dann war ich irgendwann auch beim Whisky bei dem Punkt, wo ich gesagt habe, man kann eigentlich nur Whisky trinken, wenn man richtiger Whisky-Trinker trinkt eigentlich schweren, heftigen, rauchigen oder so Whisky, ja, und den liebt er auch. Aber ich bin wieder weg davon gekommen. Ich habe gemerkt, nein, man kann auch Whisky-Trinker sein, wenn man liebliche, milde, irische Whiskys mag.
Absolut. Ich glaube, es kommt einfach drauf an. Ich sage immer auch beim Wein, es kommt drauf an, dass es einem schmeckt. Und das kann ein Wein sein für 2 Euro aus dem Supermarkt, wenn er einem schmeckt, ja. Alles gut. Kann Wein sein für 10 Euro, 20 Euro.
Ja, schmeckt alles gut. Ist so.
Schwerer, ist so. Leichter. Beim Whisky ist doch ähnlich, oder?
Ich habe übrigens sogar eine Analogie zum Karpfenangeln. Man darf auch Karpfenangler sein, wenn man nur kleine Fische fängt.
Ja, wobei damit viele ein Problem haben. Gerade die jüngeren Karpfenangler. Ich meine, wir kommen, glaube ich, beide noch aus so einer Zeit, wo wir noch teilweise das Gewicht in Pfund angegeben haben und uns wirklich über einen 20-Pfünder richtig gefreut haben. Ne? Und da wird ja heute fast wie so eine Sprotte, wird da irgendwie wieder zurückgeschmissen. Ist es oft noch nicht mal wert, für viele ein Foto zu machen. Und ich denke mal, gerade bei den Jüngeren. Ne? Und apropos Jünger, also wenn du unter 18 bist, don't drink and drive, hätte ich fast gesagt. Fahren darfst du ja dann eh noch nicht, aber wir wollen dich hier auch nicht zum Alkoholgenuss verführen. Nee. Wasser ist mindestens genauso lecker und da gibt es auch echt feine Unterschiede. Oder beim Tee oder beim Kaffee oder was auch immer. Also, genau. Nee, aber ich meine, das ist ein, definitiv auch übertragbar aufs Karpfenangeln. Ja, kann ich
feine verstehen. Unterschiede. Wenn wir hier die Brücke schlagen wollen, gibt es ja auch bei den Boilies.
Genau. Bringt uns wieder zurück zu dem Kernthema. Aber wir haben ja auch gesagt, dass wir das so schon als richtigen Talk so ein bisschen aufziehen. Ne? Du weißt ja, ist ein kleiner Insider, den ich jetzt verrate, aber ich versuche dich ja immer noch davon zu überzeugen, dass wir hier öfter mal zusammenkommen. Und da lasse ich auch nicht locker. Deswegen, bevor wir jetzt echt in das Thema einsteigen mit der Boilie-Herstellung, vielleicht kannst du uns einfach mal ein bisschen mitnehmen so in die letzten Wochen. Ich weiß natürlich, was so ungefähr bei dir da abgegangen ist, anglerisch. Aber vielleicht kannst du es einfach mal rückblickend mitnehmen, was so bei dir Anfang des Jahres bis heute alles passiert ist, anglerisch, Misserfolge, Erfolge und so weiter. Und ich werde dann das Gleiche tun. Das wäre vielleicht ein guter Einstieg.
Gerne. Also wenn ich ganz ehrlich sein darf, versuche ich mich im Frühjahr emotional ein bisschen immer zurückzuhalten. Ich angle ja auch schon jetzt ein paar Jährchen auf Karpfen und vor allem als Jugendangler habe ich häufig das Frühjahr extrem gefeiert, so wie es ganz, ganz viele Friedfischangler auch tun. Und Angler allgemein, ich meine, man hat den ganzen Winter mit den Hufen gescharrt und man hatte Bock und ist immer so ein bisschen garstig, wenn es schneit und kalt ist und so. Und dann, wenn die ersten Sonnenstrahlen kommen, dann blüht das Herz auf und man stürmt nach draußen und voller Euphorie hatte ich früher dann auch noch gefüttert. Ja, erst neulich war ich auch am Baggersee und kam einer mit seinem Futterboot und ist dreimal rausgefahren, hat 6 Kilo Futter abgeladen. Auch relativ erfahrener Angler. Ja. Und da habe ich mir gedacht so, und davor, ein paar Stunden vorher kam einer vorbei, ja, kannst du da hinten angeln, da habe ich eingefüttert. Da habe ich mir gedacht so, da angle ich jetzt die nächsten paar Tage erstmal nicht mehr. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich versuche mich immer so ein bisschen emotional abzuschotten und mir die Energie aufzusparen für einen Monat später. Ja. Und versuche dann immer meine ganzen sozialen Kontakte, Freundinnen, Freunde irgendwie besonders ausführlich zu pflegen und freundlich zu sein, sodass, wenn dann der April, Mai kommt, dass ich dann so wieder richtig assi sein kann. Weil dann ist für mich die Zeit, wenn es richtig anfängt, interessant zu werden. Ja. Wenn mal die Wassertemperaturen bei 14, 15 Grad sind, dann geht's los. Und dann muss man voll da sein. Und dann kann man nämlich bis zu 17 Grad, wird es dann richtig, richtig spannend. Und wenn man dann an den richtigen Plätzen ist und dann versuche ich den Zeitpunkt mir aufzusparen. Und ich gehe da natürlich immer trotzdem und dann gehe ich, aber ich bin da nicht bereit, die volle Energie reinzustecken. Ja. Also wenn jetzt noch -3 Grad sind bei Nacht und das Wasser bei 8 oder 5 oder 6 Grad, dann fische ich halt tagsüber, versuche irgendwo mit Glück einen Fisch zu finden. Und davon war jetzt meine Angelei geprägt in den letzten Wochen. Hat man vielleicht auch auf meinem YouTube-Kanal gesehen, ich fange nie was hauptsächlich damit zusammenhängt, dass das ich versuche, irgendwo einen Fisch zu finden. Und dafür habe ich meistens nur so 2-3 Stunden Zeit. Und das ist im Frühjahr eine Lotterie. Und im Glücksspiel war ich noch nie so gut. Deshalb endet es meistens dann so. Aber in meinem allerletzten Video, das noch nicht erscheint, noch nicht erschienen ist, sondern erst da werde ich versprechen, dass ich Fische fange. Ich brauche den Druck. Ich brauche den Druck.
Ja, ein bisschen Druck ist manchmal nicht schlecht, ne? Ein bisschen Druck ist manchmal nicht schlecht, um wirklich sich dann auf die Sache auch zu konzentrieren und da fokussiert zu sein, ne? So dieser Mindset, wie man auch so schön sagt, ne?
Ja, ich auf jeden Fall. Also ich gehe auch gern, also mir macht Nichtzwang nicht so viel aus wie vielen anderen. Ja. Ich habe mal vor 2-3 Wochen habe ich ein Video gesehen von Johannes Dietl, der ja nicht auf Karpfenangeln, sondern auf Barsch. Barsch, ne? Der Barschgott, nee, das nicht, aber der Barschpapst, sagt man ja. Und er sagt, er fängt da irgendeinen Fisch mit 40, 45 Zentimetern Barsch. Sag, ja, der könnte vielleicht auch 50 haben. Egal, er misst den nicht. Er hat schon so viele 50er gefangen. Ja,
es ist brutal.
Es interessiert den nicht mehr. Ja. Es ist nicht wichtig. Der geht einfach zum Angeln. Ja. Und das sind so Dinge, wenn du mal ein paar Fische gezogen hast, ist es nicht so mehr so wichtig.
Ja. Ich feiere das auch, weil der freut sich ja auch, also zumindest mal sieht so aus, ja, dass er sich freut, wenn er da auf der Spree mit seinem Bootchen rumschippert und die kleinen Barsche zockelt, ja. Das macht er auch mit Leidenschaft, das siehst du richtig. Und das
geht der weiß halt auch, dass es in der ganzen Spree vielleicht ein 50er Barsch gibt.
Ganz genau.
Den muss man immer in eine Relation setzen, oder nicht?
Ja, wenn er in Holland ist, ist es natürlich anders, ja.
Na ja, klar.
Ja. Nee, ich weiß auch, du hast ja auch super viel so um die Ohren, privat gerade und von dem her, ist es ja auch.
Ja, ich versuche alles unter den Hut zu kriegen, aber ist nicht. Ja, mein Gott, würden wir irgendwo hinkriegen. Aber bei dir, du warst schon sogar eine Nacht und du hast doch schon ein bisschen Gas gegeben jetzt.
Ich habe Gas gegeben, also für meine Verhältnisse. Ich bin ja da auch ein bisschen limitiert und unter Druck gesetzt, weil ich neben Arbeit halt auch noch eine Familie habe mit 2 Kindern, kleineren Kindern. Und entsprechend komme ich zum Beispiel auch immer nur so ein paar Stunden am Abend raus. Ne? Kann zwar ohne Probleme ein paar Overnighter machen. Ansonsten beschränkt sich ja meine Angelerei auf die Abendstunden beziehungsweise die frühen Morgenstunden, damit man halt das Familienleben nicht ganz vernachlässigt. Mhm. Und ich habe es aber tatsächlich geschafft, bisher zweimal über Nacht draußen zu sein auf Karpfen. Und hatte dann noch zwei kurze Session von so 3-4 Stunden. Und ja, bei mir lief es aber ähnlich. Also ich hab es nicht geschafft, einen Fisch zu fangen. Ich habe schön geplankt. Ich hatte letztes Wochenende ein nettes Social mit einem Freund von mir. Wir haben auch richtig schön gefüttert. Nein, wir haben sehr, sehr vorsichtig gefüttert. 2 Plätze in relativ nah beieinander. Und sehr, sehr moderate Futtermengen haben wir da ins Wasser gebracht. Und er hat mich halt voll abgeangelt. Ne? Ich meine, ich habe das voll abgefeiert und ihm total gegönnt. Er hat nachts einen schönen Schuppi gefangen. Den habe ich nur so im Halbschlaf mitbekommen. Und dann hat er es war ja die Zeitumstellung, am frühen Morgen, so gegen 4, einen richtig schönen Spiegelkarpfen gefangen mit fast 17,5 Kilo. Wunderschönes Tier. Da hat er richtig so auf der Seite eine Zeile gehabt und so verstreute Schuppen. Also da die Jungs vom Carpi-Podcast, wobei das ursprünglich, glaube ich, von dem Typ von Beauty Carps kommt, im Karpfenzüchter, die würden jetzt dazu sagen, das sei eine Streuschupper, also kein reiner Zeiler, kein reiner Spiegelkarpfen, sondern ein Streuschupper. Und macht schon Sinn, ist schon nachvollziehbar, den Begriff, ich habe ihn vorhin nie gehört, wird den aber auch so bezeichnen, also ein richtig schönes Tier. Und ich war dann schon ein bisschen angesäuselt, da abgeangelt zu werden und war dann 2 Tage später, war ich nochmal an den Platz und habe in die Nacht reingeangelt. Aber auch gar nichts. Keine Ahnung, ob meine Boilies scheiße waren oder die Platzwahl kacke. Ich meine, ich habe mit 3 Ruten geangelt auf dem Platz dann beim zweiten Mal und 2 Ruten lang im Kraut und keine Ahnung. Aber ich bin heiß. Also wir hatten ja echt ein richtig schönes Frühjahr bisher gehabt und bei uns haben die stehenden Gewässer auch schon 12 Grad, gute 12 Grad Wassertemperatur. Und oben, wie du auch gerade, ja, auch am Grund. Ich habe in 3-4 Meter Wassertiefe, so 2 Meter ungefähr vom Ufer entfernt, habe ich gemessen. Das fällt bei uns relativ steil ab. Das eine Gewässer und da hat mein Thermometer 12 Grad angezeigt. Ich war selbst überrascht.
Das ist der Wind. Bist du auf der Windseite gesessen? Ja, das macht viel aus.
Ja, genau. Wenn
das Oberflächenwasser runtergedrückt wird an deiner Uferkante, hättest du vielleicht direkt vor deinen Füßen angeln müssen.
Hätte ich vielleicht machen sollen. Da hatte ich als wir über Nacht geangelt haben, hatte ich eine Welsrute draußen. Und da hatte ich auch einen Lauf, aber ich habe mit Wurm geangelt und da haben ein paar Würmer gefehlt. Also ich denke mal, das war entweder ein Karpfen tatsächlich oder ein kleiner Wels oder vielleicht sogar schon der erste Aal, der da sich die Würmer geschnappt hat.
Naja, also an deinen Boilies lag es bestimmt nicht.
Nein, die haben ja ansonsten auch ihre Fähigkeit unter Beweis gestellt. Ne? Also von dem her war mein Frühjahr bisher oder mein Jahr bisher Karpfenangelbericht schon aktiv, aber der Fisch fehlt halt noch. Ne? Und aber du hast gerade die Boilies angesprochen und das bringt uns wieder zurück zum eigentlichen Thema. Boilies und sich selbst und Köder herstellen wie ein Boilie. Und ich glaube, das ist momentan einfach auch bedingt dadurch, dass die Saison gerade wieder losgegangen ist, die Temperaturen so fantastisch hochgegangen sind, für viele echt ein Thema, gerade Boilies im weitesten Sinne, also Köder, sich wieder einen Ködervorrat anzulegen, auch zu schauen, mit was für Ködern angle ich vielleicht jetzt am Saisonstart. Und der ein oder andere von euch wird sich vielleicht auch mit dem Gedanken mal jetzt rumgeschlagen haben, mit der Boilie-Herstellung anzufangen. Und es stellt sich dann natürlich die Frage, warum? Warum soll ich das machen? Und da würde es mich mal interessieren, warum du mit der Boilie-Herstellung angefangen hast und das immer noch machst und das ja auch Teil deines Hobbys und irgendwo dazugehört. Also ich habe dich noch nie mit Readymade zum Beispiel angeln sehen in deinen Videos. Würde mich mal interessieren, was so deine Motivation dahinter ist.
Das ist echt eine spannende Frage, weil nämlich erst vorgestern habe ich einen Kommentar bekommen unter ein Video. Ich soll doch mal einen guten Mix sagen und so. Und man kann ja auch für 5 Euro Boilies kaufen, 4 Euro, 10 Kilo, glaube ich, 20, nee, was waren es? Weiß es nicht mehr, 10 Kilo, 25 Euro, doch, oder? Nee.
Ja, da gibt es ja so Futterboilies
ja zum Beispiel. Ne? Gibt es auch, ja. Also genau. Warum, ob sich das überhaupt lohnt? Lohnt sich das überhaupt, Boilies selbst zu machen? Und aus meinen Augen ist das schon der falsche Ansatz. Ja, also du machst ja nicht Boilies selbst, damit sich irgendwas lohnt, sondern du machst Boilies selbst erstmal an erster Linie, weil du mit deinem eigenen Köder angeln möchtest. Das ist der gleiche Grund, warum du dir abends was zu essen kochst. Lohnt sich das überhaupt? Ist eine gute Frage, ja. Kannst du auch irgendwo essen gehen. Nur ist es so, dass du, wenn du selbst den Köder herstellst, schon Vorteile hast. Also du kannst, auf jeden Fall sparst du Geld. Das sparst genau das, was du mit eigener Energie einbringst. Ganz einfach. Wenn ich für 5 Euro einen eigenen Boilie herstelle, kostet der bei einem Boilie-Hersteller nicht 5 Euro, sondern mehr. Wie viel genau mehr, hängt davon ab, zu welchen Preisen der Boilie-Hersteller einkauft, welche Löhne er an seine Arbeiter auszahlt, lauter so Dinge. Also ist es völlig unbedeutend, sich das zu überlegen, was man davon hat. Ob sich das lohnt, besser gesagt, in meiner Meinung nach.
Rein finanziell das heißt, jetzt, ne?
Also, rein finanziell ja, auch andereweitig. Man kann sich auch fragen, ob der Boilie wirklich besser ist. Ja, also es gibt ja tolle, ganz tolle Fertigboilies, muss man einfach so sagen. Es gibt wunderbare Fertigboilies, die seit Jahren Fische fangen und es gibt keinen Grund, die nicht zu fischen. Doch schon, aber ja. Warum mache ich es also selbst?
Ja.
Das ist ja eigentlich deine Frage gewesen. Und meine Frage, also ich mache Köder selbst, weil ich gerne weiß, was in dem Köder drin ist und weil es mir ein gutes Gefühl gibt, auf einen selbstgerollten Köder einen Fisch zu fangen. Das freut mich genauso, wie wenn, ja, weiß es nicht, also ich schwer zu beschreiben, aber es ist halt einfach ein schöneres Gefühl, als wenn ich auf den Fertigköder einen Fisch fange. Ja, da fühle ich mich, da erfahre ich mehr Bestätigung. Und da geht es mir dann, da erfahre ich mehr Glücksgefühle. Ganz einfach. Ja, weil man macht sich ja Gedanken, man überlegt sich was. Und dann, wenn man dann nachher zu dem richtigen Ergebnis kommt und das Ergebnis auch bestätigt wird, ist es gut für mich.
sprichst einen wichtigen Punkt an, ja. Dieses Gefühl, ne, beim Angeln und vor allem dann auch, wie du gerade gesagt hast, wenn du Erfolg hast, ne? Ich meine, mittlerweile muss man ja wirklich sagen, gerade auch so das Karpfenangeln, es ist ja so langweilig eigentlich geworden, ne? Oder kann eigentlich so simpel sein, ne? Ich meine, was kannst du machen? Du gehst in den Laden, in ein gutes Angelgeschäft, kaufst dir eine Karpfenausrüstung, kaufst dir eine fertige Montage, kaufst dir ein fertiges Rig, Boilies aufziehen kriegst du wahrscheinlich gerade noch so hin, ziehst dir 5 gute YouTube-Videos rein, gehst dann an ein übersetztes Gewässer und machst alles, was du in den Videos gesehen hast und leihst einen Karpfen raus mit einem guten Fertig-Boilie.
Aber selbst, also die Fertig-Rigs sind ein gutes Beispiel. Warum soll ich, lohnt sich das, eine Montage selbst zu binden? Ich kann doch auch einfach eine kaufen.
Ja.
Ja, ich meine, klar könnte jetzt auch hier ein Gegner würde jetzt sagen, ja, warum schmiedest du deinen Haken nicht selbst? Daher könnte ich auch mal probieren. Das wäre auch mal eine coole Challenge.
Habe ich als Kind gemacht. Wir haben aus Büroklammern, Heftklammern, die haben uns aufgebogen, haben die mit dem Seitenschneider so ein bisschen schräg angeschnitten. Da hast du gleichzeitig so eine scharfe Kante und einen Widerhaken dran gehabt und da haben wir uns so kleine Haken gebogen.
Ohne Scheiß. Ich habe es auch gemacht mit Nägeln.
Mit Nägel ist natürlich noch krasser. Wir haben ja auf kleine
Fische Nägel damals. Nagel umwiegen, ja.
Ja.
Und kannst du oben an dem Plättchen, musst nur Plättchenknoten machen.
Ja.
Das funktioniert wunderbar.
Ja, hey, und wir haben das abgefeiert. Wir haben so kleine Modalischen gefangen, also kleine Weißfische. Ja. Mittlerweile, glaube ich, vom Aussterben bedroht. Und das hat uns einfach glücklich gemacht. Und du hast da einen ganz, ganz wichtigen Punkt angesprochen. Und nochmal zurück auf das Beispiel, gerade beim Karpfenangeln, es ist so viel vorgefertigt. Das ist ja bei anderen Angelarten auch so, Raubfischangeln. Überall findest du diese ganzen vorgefertigten Dinge. Aber was halt dann verloren geht, ist tatsächlich diese tiefere innere Befriedigung dabei. Und es ist auch für mich ein Grund, warum ich mit dem Boilie herstellen wieder zum Beispiel selbst angefangen habe. Einfach, weil es mir ein gutes Gefühl gibt. Ich habe was handwerklich hergestellt. Einmal dieses Erschaffen, das macht mir sehr viel Spaß. Ansonsten habe ich einen Bürojob, alles virtuell. Habe studiert, habe nie irgendwas Handwerkliches gelernt. Und das gibt einfach so eine tiefe Befriedigung. Das ist mal das eine rein, bei der Herstellung an sich. Und dann halt beim Angeln, wenn dann dein Köder einen Fisch zum Anbiss verleitet hat, zum Fressen verleitet hat, dann macht mich das einfach viel glücklicher, wie wenn ich jetzt einfach irgendein Boilie der Marke XY mir gekauft habe, die Tüte aufgerissen habe und da drauf einen Fisch gefangen habe. Aber auch, was du vorhin gesagt hast, bringt es etwas, lohnt es sich, würde ich auch bejahen. Denn gerade wenn ich jetzt an einem Langzeitfutterplatz eine längere Futterkampagne plane und wirklich große Mengen an Futter brauche, dann ist es mir auch wichtig, dass ich ein gutes Futter habe, was den Fischen nicht schadet, beziehungsweise was die Fische halt sehr, sehr gut verwerten können. Also Stichwort Nährwerte, Zusammensetzung und so weiter. Gibt es übrigens einen ganz, ganz tollen Talk oder mehrere tolle Talks und Videos auf deinem Kanal. An die Zuhörer und Zuschauer der Hinweis. Also da ist mir schon wichtig, dass die Fische einfach davon was mitnehmen, davon profitieren. Und Konservierer sind sehr teuer geworden. Fertigboilies generell, auch wenn man günstige kauft, wie du vorhin gesagt hast, wenn sie hochwertiger sind von der Zusammensetzung her, dann kosten sie meistens auch deutlich mehr als der selbst hergestellte Köder. Das sind für mich wichtige Punkte. Ja? Also einen guten Köder mit einer guten Zusammensetzung, der den Fischen bekommt, der den Fischen was mitgibt, der das Gewässer nicht belastet. Das ist mir wichtig bei einer Futterkampagne. Und auch, dass mir etwas bringt finanziell, dass ich eben nicht so viel Geld für einen Fertigboilie, gibt es ja auch gesalzen oder als Freezerbaits, kannst du die Dinge ja auch kaufen teilweise, aber dass ich da einfach nicht so viel Geld in die Hand nehmen muss. Also das ist für mich schon auch ein wichtiger Aspekt, warum ich gerade während meiner Futterkampagne da auch ganz gerne ausschließlich selbstgerollte Boilies einsetze. Oder halt dieses Experimentieren, ja. Also ich bin ja Lebensmitteltechnologe das Experimentieren macht einfach Spaß, ne, mit Zutaten und Mixen und so weiter.
Ja, aber du musst dafür nicht, du hast mit allen Punkten recht. Und du musst aber kein Lebensmitteltechnologe sein, um Spaß daran zu haben. Ich habe einen Zuschauer von mir, hat mir geschrieben über E-Mail, habe mich ziemlich lange mit der schon ausgetauscht, ein bisschen geholfen und so. Er ist arbeitslos. Für den ist es eine echte finanzielle Geschichte. Der macht sich einfach ein paar kleine Method-Boilies und der angelt damit. Und für den ist es einen finanziellen Mehrwert. Und ja, der hat keine, bekommt keine Stelle momentan, hat Zeit und besser, also für so jemanden gibt es keine bessere Lösung.
Ja, klar.
Weil es ist der Vergleich mit der Gastronomie war nicht ganz ohne Grund, denn es ist auch beim Boilie ungefähr so 3- bis 4-fach. Das 3- bis 4-fache kann man schon rechnen. Mhm. Und wenn jetzt ein Boilie-Hersteller für den Boilie 1,50 Euro oder 2 Euro Investment hat, sage ich jetzt mal, dann kostet er nachher als Endprodukt 5, 6 Euro.
Na klar, da wird Geld verdienen.
Es gibt sehr, sehr viele Boilies, die um die 5 Euro rum zu beziehen sind,
ja,
die auch gut sind. Aber wenn ich den selbst rolle, kostet er halt 2.
Ganz genau. Ja, ganz genau. Also ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und du hast gerade auch schon noch was Wichtiges gesagt, als ich jetzt so beiläufig erwähnt habe, was ich mal gelernt habe. Es ist natürlich nicht wichtig, wie du auch gerade gesagt hast, dass man jetzt irgendwie da ganz tief in die Materie einsteigen muss. Gerade wenn du nur dich mit dem Thema Boilie-Herstellung mal, ja, so interesseshalber beschäftigen willst, wenn du einfach mal reinschnuppern willst, dann ist es überhaupt nicht wichtig, bis ins letzte Detail alles zu verstehen und wissenschaftlich zu erklären, sondern du kannst, und das ist auch ein Trugschluss bei vielen, du kannst auch davon ausgehen oder eben nicht davon ausgehen, dass ein sehr teurer Köder oder teure Zutaten gleichbedeutend sind mit besser. Und ich will heute gar nicht so sehr auf das Thema Mix eingehen. Da würde ich ganz gerne eigentlich auf dich verweisen. Wir haben zusammen auch einen Talk bei dir auf deinem Kanal gemacht und du hast ja eine ganze Serie auch gestartet mit The Taste, wo du dir die einzelnen Zutaten, Herstellung, wie sie vermarktet werden und so weiter, ja alle mal angeguckt hast. Und richtig geil, auch darum ging es ja, wie der Name ja schon sagt, die Zutaten auch probiert hast. Und da kamen echt ganz interessante Dinge raus. Und du hast ja dann auch im Zuge dessen und auch vor in Videos, die ich euch gerne verlinke, auch im Übrigen in den Shownotes zu der Podcast-Folge beziehungsweise unter dem Video in der Beschreibung, auch schon einige super einfache Mixe vorgestellt bei dir. Und ich glaube, ein Beispiel war zum Beispiel ein Mix auf Basis von gemahlenem Frohlig beziehungsweise gemahlenen Fischpellets. Ich glaube, das waren 750 Gramm plus 250 Gramm Grieß in deinem Beispiel, um halt ein Kilo Mix zu bekommen. Ja, das ist Fischfutter. Also das ist ein Fischpellet, der mit dem Grieß einfach abgebunden wird. Und ein ganz einfacher Mix, der aber durchaus hochwertig ist, von seiner Nährstoffzusammensetzung her, gut ist für die Fische. Und das sind zwei Zutaten, die kann man eigentlich in jedem Supermarkt kaufen, ja, bis auf die Fischpellets. Da müsst ihr halt zum mal online gucken, da gibt es auch
oder Tiermittelhandel, ja. Tierfutterhandel.
Genau, Tierfutterhandel oder ich meine, bei Common Base oder anderen gibt es ja auch diese Pellets zu normalen. Und dann kann man da ruckzuck mit zwei Zutaten sich einen ganz einfachen Mix zusammenbauen und einfach mal anfangen. Und es ist ja super simpel, ne? Also das hört sich so komplex an, auch die Herstellung, aber es ist ja super simpel. Und da können wir vielleicht auch noch mal kurz reden, wie wir das machen würden, wenn man so gar kein Equipment investieren würde. Aber du wolltest noch was sagen.
Jetzt oder?
Ja.
Also, weil es passt nämlich. Weil, also Beispiel, nehmen wir mal Frohlig und Pellets. Also ich habe in meinen Anfängen habe ich eigentlich ausschließlich mit Forelli-Boilies geangelt. Ich habe Forelli-Pellets genommen, die gemahlen, Grieß, Ei abgebunden, gekocht, gesalzen, gefischt und gefangen wie blöd. Kann man eigentlich anders sagen, es gibt fast keinen besseren Boilie. Die sind einfach nur verdammt gut. Genauso ist es mit Frohlig-Boilies. Die sind auch super. Frohlig funktioniert super, Pellets funktionieren super. Aber Frohligs und Pellets haben beide das Problem, dass sie sich relativ schnell auflösen. Angel damit in Flüssen, angel damit mit viel Weißfischbeständen, angel damit in schwierigen Situationen. Und du kannst sie nicht als Hakenköder vernünftig verwenden, um auf kapitale Fische zu angeln. Das möchte ich noch dazu sagen. Ja. Wenn du einfach nur so ein bisschen angeln gehen möchtest, da Spaß dran hast, du vergisst die ganze Geschichte, kauf dir Pellets, geh damit angeln. Wenn du aber Boilies haben möchtest und damit auf kapitale Fische gezielt angeln möchtest, dann ist es eine sehr, sehr gute und einfache Lösung, einfach 1 Kilo Boilies aus Pellets und Folie herzustellen, die abzubinden mit Grieß oder Maismehl oder ähnlichem Ei und vielleicht noch ein bisschen in Härter. Da kannst du beispielsweise Egalbumin nehmen oder Hämoglobin oder etwas Ähnliches. Kannst du auch von Nature Base Nycomed oder so kaufen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Abbinden, einen ganz harten Hookbait rollen und mit von Hand. Du brauchst gar nichts. Du brauchst ein Handrührgerät und deine Hände. Du brauchst nicht mal ein Handrührgerät. Du brauchst einfach nur deine Hände und den Kochtopf. Und dann kannst du dir die wunderbare Hookbaits abrollen. 1 Kilo Hookbaits hast du in 1 Stunde locker von Hand abgerollt, abgekocht. Sagen wir mal, du bist in 2 Stunden mit Putzen und allem drum und dran fertig. Kannst die einfrieren oder was auch immer du damit machen möchtest, in Sirup einlegen. Ach, was weiß ich. Ja. Und fertig, dann hast du einen Hookbait und kannst mit Pellets angeln und hast gefasst identischen Köder.
Ja.
Und es ist einfach eine mega gute Lösung und Pellets sind so günstig. Jeder, der sagt, das ist mir alles zu teuer, das ist mir zu anstrengend, das ist nicht wahr. Ja,
ja, das stimmt nicht. Ja. Also gerade Pellets, wenn man da mal guckt, nicht im Angelladen, sondern eben mal online sich die Mühe macht, selbst bei Amazon habe ich meine Pellets bei Amazon gekauft für echt kleines Geld und habe mir die ja halt selbst vermahlen. Das ist echt günstig und es ist ein hochwertiges Fischfutter und man darf immer nie vergessen, bei sowas, auch wenn es günstig ist, die Industrie ist ja voll darauf ausgerichtet, dass diese Fische einfach schnell wachsen, gesund bleiben und schnell eine gute Fleischqualität erreichen. Ja. Das ist ja ein kommerzieller Gedanke und da ist nichts Schlechtes drin.
Nee, das ist die beste Lösung für einen Fisch.
Absolut. Ein anderes Thema ist natürlich, wenn es wirklich darum geht, instant die Fische sofort auf den Köder aufmerksam zu machen. Klar, dann muss man zwangsläufig mit löslichen Bestandteilen arbeiten, GLM, Leberextrakt oder zumindest mal Leberpulver oder andere Geschichten. Ja, das ist dann ein anderes Thema, aber da kann man sich auch ein gutes Liquid zum Beispiel zusammenmischen oder ein gutes Liquid kaufen von einer guten Boilie-Bude und dann einfach seine Pellet oder seine Frolic-Boilies einfach ein bisschen aufpimpen, ein bisschen soaken damit für seine Instant-Session und braucht dann, wie du auch gerade gesagt hast, nicht wirklich viel. Also für ein Wochenende ein halbes Kilo, wenn du wirklich von Freitag bis Sonntag durchangelst, instant und es dir wirklich nur auf die Bisse drauf ankommt und keinen großen Futterplatz aufbauen willst, ey, das ist doch genug und das ist echt in 0, nichts abgerollt.
Also wenn du
ich wollte noch eins kurz erzählen, weil du hast es ja schon beschrieben, dass man nicht viel braucht. Also du kannst ja mit deinen Händen, wenn du 2 gesunde Hände hast, auch 2 linke Hände, 2 rechte, scheißegal, du bist ja imstande zu kneten. Ne? Du brauchst einfach eine Schüssel, eine große Rührschüssel. Klau dir die von der Mama oder von der Frau oder Freundin oder hol dir eine im Supermarkt. Eier rein, Mix dazu, fertig. Machst einen schönen Teig und dann, das wollte ich erzählen, eine coole Methode, wenn du nicht hier per Hand die Kugeln rollen möchtest, wie so an Weihnachten hier die Marzipankugeln vielleicht, dann schnapp dir einfach ein Nudelholz. Hast du wahrscheinlich auch zu Hause. Wenn nicht, gibt es die für, keine Ahnung, 1, 2, 3 Euro im Billigheimerladen. Mach dir eine Platte und schneid dir dann Streifen. Ne, mach dir eine Platte von, keine Ahnung, 1,5 Zentimeter Dicke und mach dir dann Streifen und schneid dir dann Würfel. Das sind richtig geile Köder, wenn du nicht mit dem Wurfrohr anfüttern willst, ja, sondern wenn du mit einer Futterrakete, mit einer Spomb anfütterst, mit dem Boot rausfahren kannst oder von Hand einfach oder mit der Kelle ran fütterst, ist das in 0, so ein Kilo ausgerollt, in Würfel geschnitten. Dann schnappst du dir einen Kochtopf, kochst die Dinger, 2 Minuten, 3 Minuten, je nach Dicke. Und dann hast du deine Köder fertig. Es ist absolut einfach, da mal reinzuschnuppern und einfach, wie du gesagt hast, einen festen Hakenköder zu haben. Du kannst damit Frolic anfüttern, mit Pellet nebenbei anfüttern. Ich habe so gute Fische gefangen, sogar auf die reinen Pellets. Es hat bei uns letztes Jahr sehr gut funktioniert.
An Flüssen funktioniert es richtig gut.
Richtig gut.
Man hat immer ich habe schon sehr viel an Flüssen mit Pellets geangelt, mit einem Kunststoffmaiskorn als Stopper, dass die nicht durchrutschen und mit einem Loch. Und habe dann aber, du kannst eben nur so 2, 3 Stunden die Ruten dann liegen lassen. Aber es funktioniert sehr gut. Die werden auch sofort angenommen. Aber gut, das mit diesen Würfeln, das stimmt, das kann man schon so machen. Ich persönlich mag es nicht so. Also ich finde, es ist auch relativ viel Arbeit. Und aber es kommt drauf an, ja. Sagen wir mal, du möchtest relativ viel Boilies haben und hast kein Werkzeug. Dann ist es die beste Lösung. Aber wenn du jetzt wirklich nur eine Handvoll Hookbaits brauchst, da brauchst du nicht mal ein Kilo. Da reichen dir 30, ja. 30 Kugeln.
Ja. Ja.
30, ein Ei, Mix, Rollen, hast du 30 Boilies, die sind ja nur Hookbaits. Da kannst du locker ein Wochenende angeln, normalerweise, außer du fängst irgendwie 20 Fische.
Ja, musst immer wechseln. Ne?
Und wenn du einen richtig guten Hookbait machst, kannst du auch mit dem gleichen Hookbait mehrere Fische fangen, das ist das Nächste.
Ja.
Und die kannst du natürlich dippen, alles mögliche, kannst du wochenlang in Liquid reinlegen, wenn du Bock hast, da kannst du alles mögliche. Also, man kann mit sehr, sehr einfachen Mitteln mit dem eigenen Boilie angeln.
Absolut, absolut. Man braucht auch nicht viel. Ne? Wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, haben noch kein einziges Zubehör irgendwie erwähnt, was du kaufen musst. Mir fällt gerade noch was ein. Wird wahrscheinlich keiner von unseren Zuhörern, Zuschauern kennen, den Angler. Einer der englischen Karpfenangler von ganz früher, Jim Gibbonson. Viele fanden ihn ein bisschen zu seriös, glaube ich, damals. Ich habe ihn immer abgefeiert, weil er sehr, sehr viel sich immer Gedanken gemacht hat. Und der hat mal was beschrieben in einem seiner Bücher, wie er sich im Prinzip einfach den Boilie-Teig genommen hat und hat den zu so einer dicken Wurst geformt, hat den dann in Zellophanfolie eingepackt, vorne und hinten verschlossen, hat den dann entsprechend länger, das waren ein paar Minuten, gekocht. Ich habe das dann auch mal nachgemacht und hat sich dann diese Wurst in Würfel geschnitten. Ja, dann hast du auch nicht das Problem, dass irgendwie die Würfel zusammenkleben. Also da gibt es echt viele Möglichkeiten. Du kannst ja auch diese ganze Wurst einfach mit zum Angeln nehmen und je nach Bedarf was abschneiden, ist dann auch ein bisschen länger haltbar. Also,
ja, wobei man sagen muss, die modernen Boilies, die wir heute fischen, die enthalten nicht mehr so viele Eiweißproteine. Und die haben früher mit sehr viel Eiweißprotein abgebunden und da wird der ganze Boilie hart. Den kannst du dann auch wirklich in Stücke schneiden und einzeln anködern. Heutige Boilies mit einer relativ grober Struktur, die würden vermutlich zerbröseln im Wasser dann. Also da würde ich dann tatsächlich schon einzelne Stücke rollen oder Würfel formen. Aber es stimmt, ja. Und der Jim Gibbonson hatte natürlich... Er war Vorreiter in vielen Bereichen. Das war ein sehr, sehr passionierter Angler mit sehr vielen guten Ideen. Hat er viele Entwicklungen und Erfindungen gemacht.
Ja, ich glaube, jetzt haben wir euch schon, den einen oder anderen von euch schon davon überzeugt, einfach mal reinzuschnuppern, das einfach mal auszuprobieren. Ihr habt jetzt auch schon mitbekommen, man braucht überhaupt nicht viel. Vielleicht beschreibe ich jetzt mal, wie ich momentan meine Boilies herstelle. Und das mag für den Anfänger interessant sein. Und dann würde ich gerne mit dir, Max, drüber sprechen, wie du deine Boilies herstellst, weil da gibt es schon, also rein vom Equipment her und von deiner ganzen Anlage, weil da gibt es einen brutalen Unterschied zwischen uns beiden. Also meine Ansätze sehen momentan so aus, ich mache 4 Kilo Teig, das mache ich maximal zweimal hintereinander in den Abendstunden und habe dann eben maximal 8 Kilo Boilies, die ich an einem Abend herstelle. Und nur mal als Vergleich, also ich glaube, deine Ansätze sind so zwischen 5 und 10 Kilo oder sogar noch höher, wenn du Boilies herstellst. Und du rollst ja richtig viel ab. Ne? Du nimmst dir dann einen Tag Zeit und gehst richtig in die Produktion. Und bei mir sieht es so aus, um jetzt mal so den nächsten Schritt zu gehen, muss man natürlich ein bisschen was investieren. Und bei mir sieht es so aus, ich habe jetzt keine Knetmaschine, um den Teig anzusetzen. Ich mache das auch nicht mal mit den Händen, sondern ich habe mir einfach für die Bohrmaschine eine Quirl gekauft. Da gibt es also so zum Mörtel anmischen, zum Beton anmischen, gibt es solche Quirle im Baumarkt zu kaufen. Keine Ahnung, was die kosten, 15 Euro, sage ich mal, oder 10 Euro. Eine Bohrmaschine ran und einen großen Eimer dazu, einen großen Mörtelkübel und der eben Fassungsvermögen von so 20, 30 Liter hat. Perfekt, um halt diese 4 Kilo, maximal 5 Kilo Teig damit anzusetzen. Ganz zum Schluss knete ich das immer noch mal durch und habe dann so meinen Teig hergestellt. Mittlerweile schneide ich mir natürlich auch keine Würfel mehr, sondern, wie du es vorhin auch schon gesagt hast, ich mache mir Kugeln, das mache ich nicht mit der Hand, sondern da habe ich natürlich mir eine Baitgun geholt und auch ein Rollbrett, also diese großen Mammutroller. Baitgun für dich, wenn du es noch nicht gehört hast, ist im Prinzip sieht aus wie so eine Silikonspritze, die du auch aus dem Baumarkt vielleicht kennst, fast in der Regel ein bisschen mehr. Also es gibt richtig große Baitguns, die mit Handbetrieb arbeiten und dir deinen Teig dann in eine Wurstform. Und diese Wurst legst du dann in einen speziellen Beuleroller, mit dem du dann diese Wurst in Kugeln formst. Da gibt es eben diese Mammutbeule-Roller, die haben so eine Breite von, ich glaube, 40, 50 Zentimeter, sowas würde ich sagen. Mhm. Da kannst du 2 bis 3 Würste gleichzeitig zu Kugeln formen. Ich mache das mittlerweile hauptsächlich in der Größe 24, ja, weil diese Baitgun mit Handbetrieb ist relativ anstrengend im Betrieb. Und du bist auch ruckzuck fertig mit 24er Würstchen, rollst die 24er Klicker, murmeln. Und bist ruckzuck fertig dann und hast diese 4 Kilo oder 8 Kilo relativ schnell abgerollt. Ich koche dann mittlerweile meine Boilies nicht mehr, sondern habe mir einen ganz einfachen Haushaltsdampfgarer gekauft. Der hat drei Ebenen. Damit kann ich auf einmal ungefähr 2 bis 2,5 Kilo Boilies dämpfen. Das muss ich halt ein paar Mal hintereinander machen. Währenddessen trinke ich mir ein Bier, ein Whisky, ein Tee oder schon ein bisschen Fernsehen oder YouTube. Komme so echt ziemlich bequem einen Abend lang zurecht und habe dann, wie gesagt, maximal eben so 8 Kilo Boilies, die ich mir hergestellt habe an einem Abend. Da ist die Investition wirklich überschaubar. Eine gute Baitgun kostet so ungefähr 30 Euro. Da würde ich nicht günstige kaufen. Da wirst du mir wahrscheinlich recht geben. Also keine irgendwie aus Plastik. Da wird man nicht lang Freude haben, sondern was Vernünftiges direkt. Da ist auch die Übersetzung von dem Hebel her ein bisschen besser. Und die Mammut-Boilie-Roller kosten, glaube ich, so ein 20er. Und dann noch der Quirl von der Bohrmaschine. Und der Dampfgarer hat, glaube ich, 30 Euro gekostet oder 40. Also eigentlich eine minimale Investition. Die hat man ruckzuck, wenn man ein paar Kilo abgerollt hat, wieder drinne, wenn man eben stattdessen keine Fertigboilies kauft. Also super einfach. Ich weiß nicht, ob du jetzt noch eine Idee hast, was man da jetzt schon optimieren kann, was du anders machen würdest, bevor wir dann uns anschauen, wie du das machst.
Also ich habe in den letzten halben Jahr mit sehr vielen Boilie-Roll-Anfängern geschrieben. Und ich habe den Prozess ja selbst auch durchgemacht. Als war ja auch irgendwann mal Boilie-Roll-Anfänger. Und es gibt ein paar Sachen, die würde ich als allererstes machen. Das erste, das ich anschaffen würde, ist ein Boilie-Roller. Und zwar keinen so einen arg kleinen. Außer du angelst auf Schleien oder so. Aber wenn du auf Karpfen angelst und wobei, auch man kann auch kleinere. Wenn du kleinere Boilies haben möchtest, nimm dir einen kleineren Roller, ist egal. Das ist das Erste, was ich mir holen würde. Weil wenn du einen guten Teig hast, kannst du auch von Hand kneten und dann kannst du, ich sag mal, bis 10 Kilo am Tag, ich rede jetzt mal von am Tag, kannst du von Hand kneten, ohne weiteres. Nur hast du dann halt an einem Tag, dann hast du schon ein bisschen schmerzende Unterarme aber du hast es, das geht. Aber mit dem Boilie-Roller kannst du von Hand die Würste formen und die auf den Boilie-Roller legen. Und da wirst du keine Schwierigkeiten haben. Du kannst beispielsweise auch mit einem Wellholz, wie wir es vorher schon angesprochen hatten, den zu einem Fladen rollen, Streifen schneiden mit einem Küchenmesser, dann die Streifen eben etwas runden, das reicht schon aus, und sie dann auf den Boilie-Roller legen, das wird funktionieren.
Ja, brauchst du nicht mal eine Baitgun, ne?
So eine Boilie. Brauchst du nicht mal eine Baitgun. Das heißt, das ist das Erste, was ich mir anschaffen würde, weil als Karpfenangler hast du eben auch ein Wurfrohr und du möchtest ja nicht immer irgendwie, du möchtest irgendwie runde Boilies haben, ja? Ja. Und es bietet sich einfach an. Das Boilie-Roller, da erleichterst du dir einfach ganz viele Arbeitsschritte. Diese von Hand Boilies rollen braucht unheimlich viel Zeit und das ist das Erste, was man sich anschaffen sollte. Dann das Zweite ist aus meiner Meinung nach etwas, das das Kneten erleichtert, weil das ist wirklich schwere Arbeit, vor allem weil Boilie-Teige sehr fest werden am Ende und das ist auch gut so, weil wenn die zu weich sind, dann verformen die ständig beim Dämpfen und man muss die ja schon sammeln, wenn die noch nicht gekocht sind und wenn die zu weich sind, kleben die aneinander. Deswegen muss der Teig fest sein. Deswegen ist auch eine günstige Baitgun völlig ungeeignet. Die sind nämlich immer aus Kunststoff und die gehen immer kaputt. Das macht keinen Sinn. Kauft dir keine Baitgun, zwischen 10, 15, 20 Euro, die kannst du vergessen. Lass es. Kauf dir lieber keine. Stattdessen kauf dir etwas zum Kneten. Ja, keine Ahnung, die uralte Bohrmaschine vom Opa oder auch von irgendjemand anderes, Papa, was, wo auch immer, eBay Kleinanzeigen, kannst du dir auch mal eine günstige, kannst du einen Bohrhammer holen oder so ein, vielleicht bekommst du auch so einen alten Betonquirl, so ein richtiges Gerät, ja. Das ist eigentlich das richtige Gerät dafür. Damit kannst du nämlich die Mehle mischen, damit kannst du den Teig kneten und am Schluss dann von Hand fertig kneten. Das ist das Zweite, was ich mir holen würde.
Ja.
Diese zwei Schritte darfst du nicht auslassen. Dritter Schritt ist dann, wie kannst du deine Würstproduktion optimieren? Und wenn du dann weitergehst, kannst du sagen, okay, für 60 Euro kriegst du schon eine Luftdruckbaitgun, voll aus Metall. Kannst du für 60 Euro bekommen. Beispielsweise gibt es immer mal wieder Angebote. Ich weiß jetzt nur, das letzte, das ich gesehen habe, war von Common Baits und ich gedacht habe, in meiner Jugend hätte es damals schon gegeben. Damals haben die 160 Euro gekostet.
Ja.
Ja, und für 60 Euro hätte ich mir die gleich gegönnt, weil ein Kompressor hatte mein Papa eh.
Ja. Hey Max, sorry, dass ich reingrätsch, aber wir kommen jetzt schon in einen super spannenden Bereich rein, der mich auch persönlich gerade mega interessiert, weil ich jetzt auch meine Boilish-Herstellung eben auf das nächste Level bringen will. Und erzähle jetzt erstmal weiter, aber da würde ich gleich nochmal einsteigen bei diesem, bei dem Thema Kompressor und Airgun.
Ja, ja. Sorry, also Airgun. Bei den allermeisten Airguns kann man auch einfach nämlich den Haushaltswasseranschluss anschließen. Du kannst auch mit Wasser, nämlich mit dem Wasserdruck, kannst du auch deine Airgun betreiben.
Echt jetzt?
Natürlich, weil der Wasserdruck, musst du überlegen, wie viel Druck hast du auf der Leitung.
Ja, so 4-5 Bar, glaube ich. Ne?
Ja, das reicht völlig aus.
Ja.
Wenn ich meinen Kompressor einstelle, ist der bei 2-3-4 Bar eingestellt. Okay. Reicht völlig aus. Ja,
ja klar, also wenn da keine Luft durchkommt, ne? Kommt auch kein Wasser durch.
Nee, das ist super. Es funktioniert und es ist vor allem leise und du brauchst keinen Kompressor. Da musst du vielleicht mal ein bisschen basteln, aber findest eine Lösung. Und auch eine sehr gute Lösung ist, womit ich jahrelang Boilies gerollt habe, ist mit einem Fleischwolf. Ja, handbetriebener Fleischwolf, Flohmarkt 5 Euro nehmen, bei der Großmutti oder so abzocken. Die braucht eh kein Mensch mehr heute.
Ja, und dann gibt es günstig, ja, kann ich bestätigen.
Da kannst du nämlich die Wurst in so kleine Eier rollen und dann kannst du die mit dem Handfleischwolf durchjagen. Und manchmal, wenn du natürlich einen elektrischen nehmen kannst, ist es noch einfacher. Aber
wollte ich gerade sagen, also mach da nicht den Fehler, so wie ich. Das wollte ich noch kurz teilen, weil ich habe mir der war nicht wirklich günstig, also der hatte schon auch 40 Euro gekostet, so einen elektrischen Fleischwolf geholt, also einen günstigen.
Mhm.
Und vergesst es. Das ist echt ein
Scheiß. Die packen das nicht lang.
Die packen das nicht lang. Also meiner hat es gar nicht gepackt. Und ich habe einen relativ weichen Teig angesetzt gehabt.
Ja,
da kam nichts vorne raus. Also dann eher den Vollmetall von der Oma. Den siehst du immer bei eBay Kleinanzeigen für, keine Ahnung, 15 Euro.
Das kann ich auch sagen, woran das liegt. Weil im Fleischwolf wird der Teig komprimiert.
Ja,
und Wärme. Und dann trocknet der Teig aus. Und er kommt zu trocken auch raus dann. Es ist nicht so ideal. Ein Fleischwolf ist ein bisschen eine kritische Sache. Wenn du dir einen Fleischwolf holst, hol dir den größten, den du finden kannst. Der Durchmesser muss richtig groß sein. Da gibt's die großen, die sehen richtig massiv aus. Aber die bekommst du immer mal wieder günstig bei eBay Kleinanzeigen oder auf Flohmärkten, wenn du den Fleischwolf-Weg gehen möchtest.
Ja. Also es ist mit einem Wurstfüller, das hört man ja auch oft, dass Leute Wurstfüller einsetzen. Ich habe auch gerade einen da von meinem Bruder. Da gibt es so einen italienischen Hersteller, Trespass oder sowas.
Es gibt ganz viele Wurstfüller mittlerweile.
Aber ich habe da auch zumindest mal bei meinen Mixen keine so positiven Erfahrungen.
Also ich habe Videos gesehen, wo Leute Wurstfüller verwenden, auch handbetriebene, aber habe ich selbst noch nie getestet.
Mhm.
Es ist, glaube ich, auch nicht gut, weil die sind dafür nicht ausgelegt. Ja. Wurst ist ein sehr flüssiges Brett.
Ja.
Und ein Boilie-Mix ist wirklich sehr fest.
Das ist ein Teig, ne? Also ich sag mal, so eine Pasta-Maschine wäre wahrscheinlich am geilsten, ne? Weil da geht es ja auch darum, Würste zu machen.
Die sind nur sehr langsam.
Die sind halt sehr langsam. Also du würdest auf jeden Fall sagen, weil das Thema Wurst, also wir greifen jetzt schon ein bisschen dem vorweg oder setzen voraus, dass du schon diese Erfahrung am eigenen Leibe gespürt hast. Denn auch mit so einer Handgun, auch wenn du eine 24er Wurst machst, also mir, wenn du handwerklich unterwegs bist auf der Arbeit, dann magst du jetzt mich auslachen oder uns auslachen vielleicht, aber also mir schmerzt da schon die Unterarmmuskulatur. Das ist schon richtig anstrengend. Da kriegst
du Tennisarm der Hölle.
Und das ist so, das wäre jetzt halt für mich auf jeden Fall der nächste Step in meiner Boilie-Produktion, diesen Step angenehmer zu machen. Warum? Einfach, damit mir der ganze Prozess mehr Spaß macht und dass ich auch in der Lage bin, größere Mengen problemlos herzustellen. Also einfach effizienter, effektiver und auch ohne nachher mit einem Tennisarm da aus der Produktion rauszugehen. Ne? Also du sagst da schon eine Ärger. Ne? Das höre ich jetzt so ein bisschen raus, dass sich das auch bei dir wie bei vielen anderen eigentlich bewährt hat mit einer Ärger, die du sogar mit dem Haushaltswasseranschluss betreiben kannst. Habe ich noch nicht gehört. Finde ich spannend. Macht Sinn. Von der Größe her, was könntest du da so empfehlen? Also ich wäre ja da schon so Richtung 3, 4, 5 Kilo Fassungsvermögen von der Airgun gegangen, dass man, weil das Befüllen, glaube ich, ein bisschen komplexer ist im Vergleich zu so einer Handgun. Oder gibt es da mittlerweile auch Airguns, die super einfach sind vom Handling her? Weißt du, wenn man die also, aufmacht?
Sage ich gleich was dazu. So. Ganz noch kurz was zu den Wurstfüllern.
Ja.
Es gibt ja so ganz große industrielle Wurstfüller.
Ja.
Das sind so 1,50 Meter hoch. Da passen dann, keine Ahnung, 20 Kilo Mix rein oder so. Das ist eine andere Geschichte.
Klar,
das sind Maschinen, die sind aber auch teuer dann. Aber das habe ich schon häufiger gesehen bei Leuten, die 200 Kilo am Tag machen oder so oder noch mehr. Die verwenden dann ja manchmal sowas. Gut, jetzt zu der Airgun. Man kann auch kleinere nehmen. 500 Milliliter gibt es auch. Mhm. Die sind so das halbe Kilo. Das ist so die kleinste Airgun, die man bekommen kann. Die kostet dann auch 60 Euro. Ja, die anderen kosten mehr. Aber die beispielsweise kostet 60 Euro. Und man kann dann, das sind so macht man so dicke Teigwürste. Die sehen dann so ein bisschen aus wie eine große Teigwurst und die kann man dann vorbereiten, irgendwie abdecken mit einer Frischhaltefolie. Das sollte man auch tun, sonst trocknen die aus. Und dann kann man hier schön die Würste sich vorbereiten. Mhm. Die nächste dickere Teigwurst in die Gun reinschieben und dann die nächsten kleineren, das ist ein bisschen blöd zu beschreiben, kleineren Würstchen rausdrücken und ja, dann das funktioniert ganz gut. Ja, aber es ist so, mal aus meiner Sicht, weil du gerade das Volumen ansprichst, welches man visieren sollte.
Genau, was man so anpeilen sollte.
Es muss zusammenpassen. Ja, es macht keinen Sinn, wenn du eine Baitgun hast, also eine luftdruckbetriebene Gun hast, Wurstpresse, die 15 Kilo Fassungsvermögen hat, wenn du dafür 10 Mal Teig anmachen musst.
Klar.
Ja? Also Du musst es abstimmen. Bei mir ist gerade zum Beispiel nicht so ganz ideal. Ich habe eine Baitgun, die nimmt 15 Kilo Teig. Mhm. Also ich mache 10 Kilo Mix an mit Eiern und Wasser und dann komme ich auf 15 Kilo Teig, das bombe ich da rein und dann hast du eine ordentliche Kanone. Das Problem ist, ich hatte immer eine Teigkneter, der hat 10 Kilo Mix angeknetet. Das war eine perfekte Kombination. Teig rein, rollen. Dann ist der kaputt gegangen, warum auch immer, ist eine längere Geschichte. Dann habe ich mir einen neuen gekauft, im Glauben, dass ich damit auch 10 Kilo Mix anmachen kann. Hat sich aber herausgestellt, bei 8 Kilo Mix schon, geht alles aus dem Kneter raus. Dann gibt es eine Riesensauerei. Also mache ich jetzt 2x5 Kilo an. Ist kein Riesenproblem, aber der Teig muss 20 Minuten kneten. Das heißt, ich muss 40 Minuten kneten, bevor ich meine Baitgun füllen kann. Vorher waren es 20 Minuten.
Das ist schon ein Unterschied.
Das ist ein Riesenunterschied.
Ja.
Für mich ist es jetzt im Endeffekt doch kein so ein Riesenproblem, weil ich den Mix dann immer schon ansetze, während ich noch den alten abroll.
Ja.
Oder ich trinke dann halt noch einen Tee mehr oder so, oder ich quatsche noch irgendwie oder sowas, mache irgendwas. Aber es ist nicht ideal. Was ich damit sagen möchte, ist viel wichtiger als wie viel du auf einmal machst, ist, dass die anderen Geräte dazu passen. Also vor allem der Kneter. Mhm. Mit einer 500 Milliliter Airgun kannst du locker von Hand kneten. Mhm. Da machst du 2 Kilo Boilies, knetest die von Hand, drückst du die kurz ab, das sind 4 Füllungen, das ist kein Thema.
Wobei du das natürlich dann auch mit der Handgun machen kannst. Ne? Also das ist so meine Überlegung gerade, weil das ist wirklich so der
Pain-Point. Ja, meine Empfehlung ist es nicht.
Genau, also ich glaube, dass auch rein vom Platz her, also ich glaube, dass du jetzt auch in einer echt privilegierten Situation bist. Du hast das ja extern irgendwie bei der Familie untergebracht, das ganze Equipment und ich sag mal, da spielt dann die Größe auch nicht so die Riesenrolle. Aber ich sag mal
aber so. Aber die Gun ist nicht so riesig, ja?
Nee, ich meine, mehr bezogen auf den Kneter, weil ich sag mal, klar, wie du gerade gesagt hast, auch richtigerweise, wenn du jetzt eine Gun hast, die 5 Kilo fasst und musst aber dafür 2-3 Mal Teig ansetzen, dann ist es natürlich, was die Effizienz anbetrifft, nicht mehr so wirklich optimal, also rein vom Zeiteinsatz her. Also muss der Kneter dann dazu passen. Ne? Und ich glaube, dass rein vom Platz her, wenn du, sagen wir mal, irgendwie bei den Eltern die Möglichkeit hast, beziehungsweise vielleicht ein Haus hast mit ein bisschen Grundstück, Garage und so weiter, dann ist, glaube ich, so ein 5-Kilo-Ansatz für viele von unseren Zuhörern, Zuschauern, wie auch für mich zum Beispiel, realistisch. Alles, was darüber hinausgeht, wo du wirklich einen riesen Kneter brauchst, der diese 10 Kilo packt, ich weiß nicht jetzt genau, ob das richtig ist, aber die brauchen ja dann auch teilweise, vermute ich mal, auch einen Starkstromanschluss, den hat ja auch nicht jeder unbedingt zu Hause, und halt einfach mehr Platz. Und dann brauchst du entsprechend größere Baitgun, brauchst dann auch mehr Platz, um die Boilies nachher zu kochen oder zu dämpfen und auch zu trocknen. Ich glaube so, wenn man so von einer Ansatzgröße von 5 Kilo ausgeht in etwa, ich glaube, dass das schon für die meisten von uns umsetzbar ist.
Ja, also ich denke mal, für die Geräte solltest du schon so 2 Euro Paletten Platz haben, wenn du so ein bisschen größere Dinge haben möchtest, so um das mal zu visualisieren. 2 Euro Paletten. Und du solltest, es sollte dir möglich sein, an dem Produktionstag das Auto aus der Garage rauszufahren. Dann hast du einfach Ruhe. Dann hast du Ruhe, ja. Aber um auf die Baitgun zurückzukommen, ich habe gerade nebenher mal schnell geguckt. Ich möchte jetzt nicht unbedingt Werbung machen.
Ist ja unbezahlt.
Ich sage auch nicht Werbung. Nee, es ist auch keine Werbung. Ja, aber man kann, also da weiß ich es eben. Es ist beispielsweise, kannst du bei Common Baits auch Baitguns erwerben. Ich weiß nicht, ob es die besten, die günstigsten, was auch immer. Es ist völlig egal jetzt. Es ist nur mal ein Richtwert. Ja? Mhm. Da kannst du für eine 5,5 Kilo Baitgun, die hat ein Fassungsvermögen von 3850 Milliliter, also fast 4 Liter, kannst du erwerben für 230 Euro. Das ist eine Investition.
Ja.
Aber sagen wir mal, wenn du das mal ausprobiert hast, und du sagst, ja, ich möchte jetzt meine Boilies selbst produzieren. Ich brauche im Jahr 30 Kilo Boilies zum Beispiel, ja, oder auch 50, je nachdem, wie engagiert du bist, oder auch nur 10, möchte aber dafür ganz entspannt meine Boilies machen und mir ist es das wert. Dann ist es eine gute Investition, weil 5 Kilo Mix kannst du sogar noch von Hand anmachen. Und ja, nehmen wir mal an, du möchtest 3-mal im Jahr 15 Kilo Mix anmachen, von Hand. Es ist gar kein Problem. Es ist überhaupt kein Problem. Und 15 Kilo Mix werden dir fast 30 Kilo Boilies ergeben. Das wirst du mal nicht mehr vergessen. Ja. Das ist dann schon eine ordentliche Menge. Und mit dieser Baitgun kannst du nebenher, es gibt nämlich von Common Baits, nur deshalb habe ich den erwähnt, gibt es auch noch einen Aufsatz, der Pellet-Aufsatz, der kostet zugegebenermaßen auch 45 Euro. Mhm. Der macht dir 6 Millimeter Würstchen.
Ja, perfekt, ne?
Da sind so 50 so Bohrungen drin. Ja. Und dann kannst du, wenn du auch noch Pellets. Allrounder bist, kannst du so kleine Pellets machen. Also wenn ich nicht schon eine Baitgun hätte, würde ich mir die holen, weil ich habe es mir sogar schon überlegt, meine Baitgun abzugeben, die zu holen, einfach nur wegen dem Pellet-Aufsatz, weil ich auch ganz gerne ab und zu mal auf Brassen und Schleien angel. Und wie geil ist das bitte?
Ja, absolut. Ja, ich glaube, wir reden ja da schon über eine Investition. Und ich sag mal, Ja, bei 40, 50 Kilo im Jahr, da wird es ein paar Jahre dauern, bis ich das reinvestiert sozusagen, bis ich das amortisiert, so sagt man. Aber wir machen es ja auch aus Spaßgründen. Und man darf nicht vergessen, wie viel Geld wir sonst ausgeben für unser Hobby oder wie viele sich super teure Routen kaufen, alle paar Jahre neue ja. Bissanzeiger, einen neuen Schlafsack und so weiter. Wir geben ja so viel Geld aus für unser Hobby. Und da ist wirklich was, was uns die Arbeit erleichtert, Spaß bringt und einfach zu einem richtig geilen Resultat führt. Und ich würde jetzt nicht unbedingt empfehlen, auch bei 30 Kilo den Teig von der Hand anzusetzen, weil es echt ein ganz schöner Krampf werden kann. Ich habe auch mal parallel geschaut, was so ein Spiralkneter kostet. Um mal ganz kurz das, auf das Thema kurz umzuswitchen. Aber wir machen gleich bei der Baitgun mal weiter oder bei der Airgun. Du kriegst so einen Spiralkneter, also für industrielle oder ich sag mal so Bäckereianwendungen, also richtig für die gewerbliche Anwendung kriegst du so für 350 bis 400 Euro in etwa, da fangen die an.
Aber also, gebraucht.
Gebraucht, ja, also das ist schon etwas, das klar, das kommt on top, aber das würde ich schon mit einrechnen. Also wir kommen da, glaube ich, schon auf eine ganz ansehnliche Summe. Ich finde es auch gar nicht schlimm, übrigens, dass du Commbates erwähnst. Wollte ich eh nochmal erwähnt haben, weil ich hatte mit denen jetzt auch vor ein paar Tagen Kontakt. Also langsam müssen die, glaube ich, hier unsere Kanäle sponsern, glaube ich. Aber es ist wirklich, sagen wir mal, ja schon mittlerweile, ohne da jetzt irgendwie Werbung zu machen, zu einer Art Referenz geworden, weil die halt auch super viele Zutaten haben, ansonsten ganz viel Equipment rund ums Boilie-Herstellen anbieten und auch selbst ja Boilies anbieten und Tackle und so. Aber mit denen hatte ich auf jeden Fall Kontakt, weil ich mir jetzt Zutaten bestellen wollte für meinen neuen Mix. Und die haben da so eine Chat-Funktion. Die haben super schnell geantwortet, das ist mal das eine. Ich habe nicht gesagt, dass ich irgendeinen Kanal habe oder sowas. Würde die auch, glaube ich, nicht interessieren bei meiner Abonnentenanzahl. Aber sie haben super schnell geantwortet und was viel wichtiger ist noch, sie bieten eine Mischleistung an. Also du kannst dir sogar dort deinen Mix abmischen lassen, ab 30 Kilo.
Machen die das jetzt wirklich
offiziell? Ja, die machen das. Offiziell haben sie mir gesagt, also du kennst den Besitzer ja auch und hast mir ja schon öfter davon gesprochen. Aber mir wurde gesagt, per Chat, ab 30 Kilo ist sogar kostenlos. Ja. Darunter kostet, glaube ich, irgendwie 5 Euro oder sowas.
Und das ist ein Riesenvorteil.
Das ist ein Riesenvorteil, weil du musst diese Einzelmehle nicht mehr kaufen und mischen. Und sie geben mir de facto kein Geld dafür. Die wissen noch nicht mal, dass ich existiere als YouTuber bzw. Podcaster. Und ich finde das aber als Dienstleistung, die sie auch gar nicht offiziell bewerben auf der Webseite, echt eine feine Sache. Also das kann man auf jeden Fall mal erwähnen, wenn du da jetzt schon ein bisschen weiter bist. Ja.
Vor allem läuft es dann so ab, ich mache das ja schon seit Jahren so, weil ist ja auch, muss man ja auch kein Geheimnis draus machen. Den Inhaber von Common Bates, den Christian, den kenne ich schon, seitdem man Jugendangler ist. Wir kennen uns schon ewig. Mhm. Ich würde jetzt nicht sagen, wir sind hier BFF oder so, das sind wir nicht, aber wir kennen uns gut und wir sind Freunde. Und das ist aber nicht der Grund, warum ich immer wieder das erwähne, den Betrieb, sondern weil ich darauf wirklich Vertrauen habe. Ich habe sehr großes Vertrauen und nicht unbedingt in die Mähle, sondern ich habe ein sehr großes Vertrauen, weil er ein sehr seriöser Geschäftsmann ist. Mhm. Das führt dazu, dass ich keine Prozente kriege, obwohl wir uns schon ewig kennen, aber es bedeutet auch, dass ich mir sicher sein kann, dass da kein Kram gemacht wird. Da wird nicht rumgepfuscht. Das ist mir so wichtig.
Das ist sehr wichtig, gerade bei den Boilie-Buden. Mittlerweile geht es ja durch die Futtermittelverordnung. Seit vielen Jahren müssen
wir. Aber klar, gerade die kleineren, da will ich mal keine Vorwürfe starten, aber da kann es schon auch mal egal. Wir wollten eigentlich über das Mischen sprechen.
Ja.
Und man glaubt nicht, wie zeitaufwendig es ist, einzelne Zutaten zu kaufen, die abzuwiegen, die zu mischen. Da geht der halbe Tag vorbei.
Ja,
wenn man sich das vorher gut überlegt, wie man den Mix zusammenstellt und den Mix den Bestellmöglichkeiten anpasst, sage ich jetzt mal, man macht jetzt nicht 300 Gramm Mehl rein, sondern 500, weil das Gebinde, das man eben kaufen kann, ist 500 Gramm. Ja. Wenn man sich daran hält und dann auch mal die Prozente in seinem Mix nicht sich überlegt, sondern an einer Tüte, die man kaufen kann, anpasst. Dann kann man den Mix nämlich einfach so direkt abmischen lassen und dann kommt eine eingeschweißte Tüte, beschriftet, zu dir nach Hause und du musst einfach nur mit der Hand in den Mix reingreifen und du hast einen fertigen Boilie-Mix. Du kannst sogar damit deine Boilies ummanteln, du kannst Teig machen, du kannst Grundfutter verwenden. Jegliche Spielerei ist möglich und du hast keine Arbeit damit. Das ist einfach ein riesen Vorteil, den man nicht unterschätzen sollte. Du hast zu Hause keine Tonnen rumstehen mit irgendwelchem Futter, das vielleicht schon 2 Jahre alt ist oder ein Jahr, weil du von dem immer nur 20 Gramm brauchst oder sowas. Das ist einfach nichts.
Alles, genau.
Mach dir das ist Scheißdreck, ganz ehrlich.
Ja. Also ich werde das jetzt machen. Ich werde mir jetzt mal mindestens 30 Kilo abmischen lassen und bestellen für das nächste Abrollen. Also fand ich echt eine richtig coole Sache. Echt, hat mich echt überrascht und kann man auf jeden Fall mal erwähnen. Kommen wir zurück zu Ärger nochmal ganz kurz. Also du sagst richtigerweise abstimmen auf die anderen Geräte. Gehen wir mal davon aus, so von diesen 5 Kilo, rein vom Platz her. Also eine 5 Kilo Ärgern oder 5,5 Kilo Ärgern, die ist dann schon auf so ein durchschnittliches Teiggewicht gerechnet. Ich meine, da gibt es auch keine Riesenunterschiede, denke ich. Weil das kommt ja auch aufs Volumen nachher an. Das wird schon bei den meisten Teigen passen. Das wäre jetzt so deine Empfehlung. Dann braucht man noch einen Kompressor für den Betrieb. Und da gibt es wahrscheinlich schon ein paar Unterschiede. Oder was würdest du sagen, was gibt es beim Kompressor, worauf man unbedingt achten sollte, deiner Meinung nach? Wie viel Leistung sollte er haben? Da gibt es ja auch so eine Blase an diesem Kompressor. Muss man da irgendwie darauf achten, dass diese Blase eine bestimmte Größe hat oder auf die Baranzahl?
Also gehen wir mal nochmal ganz kurz zu der Beltgun. Meine Empfehlung ist, die größte, die du leisten kannst.
Ja, ja.
Und bei Common Baits kostet die 9 Kilo Gun 300 Euro, also 299, und die 5 Kilo Gun 229.
Kein großer Unterschied.
Ich persönlich würde die größte nehmen und einfach noch ein paar Tage mehr sparen, weil da machst du einfach zweimal Teig. Den Teig kannst du nämlich abdecken, machst du eine Plastiktüte rein, stehen lassen, den nächsten anmachen und dann kannst du den wieder in die Gun packen, einen Kaffee trinken und weiterarbeiten. Da ist einfach, du möchtest so wenig wie möglich anfangen, hier rumzuwursteln. Am besten ist, einmal was machen. Da kannst du nämlich einmal die Gun durchdrücken, dann hast du 9 Kilo Teig gemacht und dann bist du fertig. Musst du auch nur einmal putzen und es ist wirklich meine Empfehlung, weil du es als Empfehlung gerade gesagt hast,
ja,
die größte, die du irgendwo herkriegen kannst.
Ja.
Weil je größer die dann ist, dann die willst du auch nicht in der Hand halten. Die legst du irgendwo hin, machst den Knopf und dann kommt da vorne die Wurst raus. Und dann kannst du nämlich mit einem einfachen Roller und so einer schönen Rampe, die ich sehe auch, die ich auch eine habe, die könnt ihr mal, wenn ihr bei mir in den Videos durchschaut, könnt ihr mal schauen, was ich da meine. Da kannst du den Boilie-Roller so draufschrauben und dann fallen die Boilies direkt irgendwo in den Korb rein. Kostet dich nicht viel, ein paar Euro. Kannst du das altes Holz bauen, nehmen.
Ne? Ja.
Kannst du selbst bauen. Das hat echt, kann jeder. So, dann war die Frage aber eigentlich
Kompressor.
Dann brauchst du natürlich, wenn du nicht den Wasserdruck verwenden möchtest, einen Kompressor. Wasserdruck geht aber. Wenn du es mir nicht glaubst,
mir ist grade,
schau mal auf Boilie-Design, das ist eine niederländische Firma. Die haben Boilie-Roller, motorisiert, Guns, Dämpfer, alles Mögliche. Und die bieten das sogar an mit Wasseranschluss. Ja.
Okay, interessant. Ne? Ich glaube schon, von der Baranzahl könnte es funktionieren. Ich sag mal so, wenn du jetzt eine große Gun hast, dann macht es auch wahrscheinlich Sinn, es zumindest mal zu testen. Wenn du jetzt eine kleinere hast und musst die halt mehrmals wieder befüllen, dann ist es wahrscheinlich mit Luft einfach auch ein bisschen einfacher. Ne? Da machst du dir das Ventil auf, da geht die Luft raus, der Druck geht weg und beim Wasser muss natürlich das Wasser erstmal raus.
Ja,
du musst das Wasser ausdrehen,
Eimer oder so.
Musst irgendwie umschütten.
Das ist der Grund, warum ich es nicht mache.
Ja, ja.
Ich habe da keinen Bock drauf.
Ja.
Aber mir hat da einer in die Kommentare geschrieben, warum ich das nicht mit Wasser mache, das sei viel, viel besser. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, so, stimmt, aber ich habe keinen Bock.
Ja.
Also Kompressor.
Ja.
Der günstigste, den du nehmen finden kannst, funktioniert. aber die sind halt laut.
Ja, die Geräuschentwicklung, ich habe da auch mal ein Video gesehen, die meisten legen da Musik drüber, aber ein Video habe ich gefunden, da hört man auch halt das Ding rattern und es ist halt schon laut, ne? Wenn du das irgendwie im Haus machst, ich meine, draußen ist scheißegal, aber wenn du jetzt irgendwie unter der Woche vielleicht abends im Keller, wie jetzt in meinem Fall, da Boilies herstellen möchtest und oben schlafen die
also, Kinder, ja, die das Frau geht guckt nicht.
Irgendwas dann im Fernsehen.
Also ich habe jetzt für die Baustelle habe ich einen neuen Kompressor geholt, weil ich hatte keinen. Ich habe immer den verwendet, der da stand, und der hat schon ein bisschen geschwächelt, weil er schon uralt ist. Den ich bisher verwendet hatte, der hatte, glaube ich, 24 Liter Kessel. Mhm. Also da werden dann 24 Liter angesammelt und die kannst du dann, kannst du dir ja überlegen, ja, wenn deine Gun 6.000 Milliliter Volumen hat oder 4.000 Milliliter Volumen hat, dann reichen 24 Liter für zweimal oder dreimal Gun, je nachdem, wie viel Druck du eingestellt hast auch. So. Und deshalb ein einfacher Kompressor mit 24 Liter, 20, 30 Liter ist eigentlich ausreichend. Nur die ganz günstigen, die dann so ungefähr 100 Euro kosten, wenn du vielleicht auch mal für 80 Euro irgendwie bei Sonderbaumarkt verkauf oder sowas, die sind halt meistens recht laut. Die haben alle so 90 Dezibel oder 100 oder 89 oder so. Die sind recht laut.
Das wird angegeben bei den Kompressoren,
wenn du da auf der Startkarte schaust. Okay. Wenn du dir so einen Flüsterkompressor kaufst, den habe ich mir jetzt gekauft, weil ich das mich genervt hat. Ich möchte auch mal vielleicht sonntags irgendwas machen oder und dann bist du einfach, ist einfach angenehmer. Ja. Der hat dann 59 Dezibel. Und das ist wie ein Staubsauger.
Das ist ein Unterschied.
Das ist vertretbar.
Was musst du da hinlegen?
Ich habe 160 gezahlt.
Okay, das geht auch noch.
Das ist, ich glaube, ein Stanley-Kompressor. Ich müsste nochmal gucken. Vielleicht auch 169. Das ist schon ein bisschen mehr als 100.
Nee, es ist Geld, ne? Aber ich sag mal, es ist ja so ein Hobby, muss Geld kosten, sagt man
ja. Ja, ich verwende den ja. Also, das ist ja schön.
Kannst ja auch
anders machen. Kompressor kannst du. Ne? Ja, auf der Baustelle ist das Pflicht, brauchst du eh ein.
Ja.
Ja, super. Ja, habe ich jetzt gut gebrauchen können.
Gutes Alibi gefunden für die Investition.
Ja,
aber also, Fahrradreifen aufpumpen, Autoreifen mal aufpumpen.
Also ein Kompressor, ein richtiger Kompressor, so einen größeren, brauchst du jetzt nicht so dringend. Aber der ist echt auch richtig leise. Also der ist echt nicht laut. Und vor allem ist dieses Klopfen nicht so laut, es ist so ein dumpfes Klopfen. Das ist echt angenehm.
Ja.
Ist nicht schlimm. Okay. Der hat einen 50-Liter-Tank sogar. Das heißt, wenn du den auffüllst, bevor du es machen möchtest, könnte ich mir vorstellen, dass der sogar für 10 Kilometer reicht einfach, ohne dass er anspringt.
Ah, ja, ich bin ja komplett grün. Also ich habe keinen Kompressor für andere Zwecke. Wir sind auf der Baustelle unausgekommen. Das heißt, du wirfst den an und diese Blase, da baust du quasi den Druck auf und kannst den sozusagen erstmal speichern. Genau, wie so ein Tank. Ne? Da ist halt dann die
Druckluft. Der Kompressor springt nur an, wenn der Druck abfällt. Unter eine bestimmte Zahl abfällt.
Okay.
Ja. Du hast ein Ventil, das kannst du einstellen. Das ist ein Barometer, kannst du einstellen. 2, 3 Bar oder so oder 8 oder was auch immer. Ja. Okay. Und den ich jetzt gekauft habe, der ist die maximale Bar, Druck ist 8 Bar. Mhm. Und du brauchst aber nur so 2 Bar oder so. Wenn du den auf 5 Bar einstellst, dann schießt die Wurst so schnell raus, so schnell kannst du nicht gucken.
Okay.
Ja, ich hätte es gedacht. Habe ich auch mal gemacht. Ja, habe ich auch mal aus Versehen, habe ich den direkt an den Tank angeschlossen, die Gun, dann ist da ruckzuck, kam so ein brauner Haufen raus.
Ja.
Der hat sich dann so gekringelt, es sah original aus wie ein riesiger Scheißhaufen, Entschuldigung. Okay,
also aus dem Pferdepimmel dann einen Scheißhaufen gemacht.
Ich habe es vorher nicht gesagt.
Aber gedacht.
Ja.
Ja. Na gut, bei so einem Fischmehlmix in Schwarz, in Dunkel fällt mir vielleicht was anderes auch noch ein. Aber anderes Thema. Macht mich ganz nervös hier. Huiuiui. Ich schlag schon gegen das Mikrofon. Okay, das heißt, wenn du jetzt echt Laie bist, so wie ich, dann war das jetzt, glaube ich, echt richtig interessant mit dem Kompressor, weil das war jetzt die ganze Zeit bei mir auch die Frage, okay, was brauchst du denn da überhaupt? Wie viel Druck brauchst du für so einen Airgun? Muss der Kompressor eine gewisse Wattleistung haben? Du sagst ja eigentlich, funktioniert jeder, theoretisch, aber so ein Flüsterkompressor mit einem größeren Tankvolumen, der hat einfach gewisse Vorteile. Und ich sag mal, die Investitionen, klar, ab 100 Euro gehen die Dinge, glaube ich, los, was ich gesehen habe. Wenn du jetzt 160, 170 Euro ausgibst, naja, es ist mehr, aber ich sag mal im Vergleich, hey, neues Hotpot ist teurer, gell? Wenn du dir jetzt irgendwie ein gescheites neues Zelt. Hotpot holst, neues Zelt.
Kannst auch ein Wurfzelt von Quechua holen und genau, den klar, Kompressor kaufen.
Ja, 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 dann lieber da sparen, ne?
Ich weiß nicht, ich würde es so nicht sagen. Ja, das ist einfach, also bei dem Kompressor hast du ja noch also ich liebe es, Sachen zu kaufen, die man für mehrere Dinge verwenden kann. Ja. Ja, Kompressor ist da super.
Ja. Ja,
okay, bei der Teigmaschine kann man sich noch einreden, dass man irgendwie Pizzateig machen kann, wenn ein großes Fest ist, aber das ist schon echt augenscheinlich.
Er wird dann nach Fisch schmecken, ne? Wahrscheinlich, wenn man viel Fischmehl-Mix abrollt oder Forelli-Boilies macht, dann wird's. Aber du kannst ja sauber machen.
Ja, putz den immer, ja. Genau. Auf jeden Fall, egal. Aber das ist alles schon so ein bisschen, da sind wir schon in einer recht großen Investition. Also da muss man schon echt leidenschaftlicher Selbstroller sein. Ja. Wir sind da schon bei der Baitgun, sagen wir mal 150 Euro, Kompressor 150 Euro, bist du bei 300 Euro, ein Roller 20 Euro, ein bisschen Holz, Werkzeug, keine Ahnung, nochmal 30 Euro. Hm. Da bist du schon bei 350 Euro, ja. Da hast du noch keinen Boilie gemacht, nichts. Dann brauchst du noch Trockengitter, die musst du dir auch machen. Wollen wir mal nicht vergessen. Wenn du 10 Kilo Boilies machen möchtest, brauchst du 3 Trockengitter. Klar, ja, klar. Kaufst du eine Nudelhorde, kannst du eine Nudelhorde kaufen.
Aber die sind auch teuer.
Mega dafür.
Ja, aber
sind teuer, mega dafür geeignet. Ja. Ein Nudelhort kostet auch 15 Euro.
Ja.
Ja, kaufst du 3 Nudelhorde, bist du bei 45 Euro. Sind wir schon fast bei 400 Euro. Ja. Gut, 400 Euro kannst du sagen, ja, ein großes Zelt. Ja, kaufst du den Tracker Tempest, was sehr viele haben, kostet 900 Euro.
Ja.
Ja, vielleicht tut es auch das JLC Cocoon oder so.
Genau. Hey, es ist glaube ich, nichts für jedermann, aber ich glaube, wenn du da reingeschnuppert hast und echt Blut geleckt hast an diesem Hobby im Hobby und einfach auch die ganzen Vorteile da für dich rausgefunden hast, ja, direkte Einflussnahme, wirklich dann auch, wenn man mal rein den Mix nur betrachtet, echt Möglichkeiten, gerade wenn du auch mehr abrollst, wird ja der Mix automatisch günstiger, weil du größere Mengen einkaufst. Du sparst da schon über die Jahre, glaube ich, auch einiges an Geld. Du wirst vielleicht dann also auch mal 400, mit Kumpels zusammen.
400 Euro hast du ganz schnell drin.
Ja, das geht ganz schnell, aber ich sag mal, das muss man, glaube ich, einfach dann in die Hand nehmen. Also da es bringt auch nichts, da jetzt groß zu sparen, weil da macht man zu viel Kompromisse und dann kann man auch bei dem manuellen Betrieb bleiben mit Handgun und Boilie-Rollen
und so weiter. Ja, aber wir können schon finanziell das mal anschauen. Schau mal, wenn ich dir einen Fischmix gebe für 2 Euro das Kilo, der wirklich super ist, der funktioniert und du kaufst den gleichen, sagen wir mal bei Successful Baits für 5 Euro, die wirklich einen ordentlichen Fischmix haben oder bei Cockbaits oder was auch immer. Es gibt ganz viele Hersteller, die einen 5 Euro Fischboilie haben, der wirklich funktioniert. Ähnliche Qualität, sage ich jetzt mal. 3 Euro Unterschied. Machst du 100 Kilo Boilies, bist du bei 300 Euro. Und vor allem 100 Kilo, bist du bei 300 Euro. Und 100 Kilo Mix ist jetzt, hört sich erstmal viel an, aber es ist jetzt nicht gewaltig. Wenn du jetzt natürlich im Jahr 10 Kilo Boilies rollst, dann kaufst du dir auch keine Maschine, Maschinerie für 400 Euro.
Nein,
genau. Da kannst du ja von Hand rollen.
Genau. Aber wenn du jetzt Futterkampagnen fährst, ja, ich habe mir das jetzt auch mal hochgerechnet, echt moderat. Also ich habe jetzt gesagt, ich fütter in der Woche 6 Kilo, also 3x2 Kilo, nur Boilies, was ja überhaupt nicht viel ist. Also,
Futterkampagne.
Für eine Futterkampagne. So, ja. Und wenn du das aber dann, wenn du so eine klassische Herbstkampagne machst, in den Winter rein, ja, da bist du ja ruckzuck bei 3 Monaten füttern. Da kommt schon eine richtige, deutliche Menge an Boilies zusammen, die du allein für eine Futterkampagne an einem Platz brauchst. Und wie gesagt, 2 Kilo dreimal die Woche, also 6 Kilo die Woche gefüttert, finde ich jetzt nicht viel. Also es gibt diese klassischen Futterangler, die füttern die ganz andere Mengen, ja. Wenn die an großen Gewässern auf große Fische füttern und sich halt auch den Futterplatz so aufbauen wollen, dass rein über die schiere Futtermenge sich die großen Fische da durchsetzen, weil es für die einfachste verfügbare Nahrungsquelle ist, dann hauen die ja da teilweise 10 Kilo Boilies rein. Ja. Gut, die haben alle, also die das so extensiv machen, die haben natürlich alle Futtersponsoren oder Bait-Sponsoren, ja, die meisten. Sonst könnten die das nicht bezahlen. Aber auch bei einer moderaten Futterkampagne, so wie ich sie jetzt durchführen würde oder durchgeführt habe und durchführe, da kommst du schon im Jahr auf eine ganz schöne Menge an Boilies. Und dann hast du völlig recht, ja, es ist eine Investition, aber wenn du dir die reine Kostenersparnis anschaust, und ich habe mir da jetzt auch einen komplexen Mix zusammengebaut, mit echt vielen geilen, auch attraktiven Zutaten, schönen Proteingehalt, die werde ich mir jetzt mischen lassen bei Common Bates, und da kostet mich das Kilo Mix 3 Euro, 3,07 Euro oder sowas, und der fertige Boilie, wenn ich den mit Wasser abroll, kann ich machen, weil ich da Eipulver drin habe und Eckalbumin und so, kostet mich der fertige Boilie 2 Euro das Kilo. Und dann hast du das ruckzuck drinne. Ja, also es relativiert sich dann. Und ich sag mal, ein Jahr, eine Saison, du hast vielleicht, ja, sagen wir mal, rechnen wir das mal moderat, du hast die Hälfte der Investition drinne.
Sagen wir mal so, die amortisiert sich viel schneller als deine Solaranlage.
Das stimmt. Gut, bei den jetzigen Gas- und Ölpreisen, ja, stimmt, vielleicht. Ja, stimmt. Jetzt, anders, aber definitiv so. Ist definitiv so, ja. Also ich sag mal, es ist ein wichtiger Punkt, weil den muss man berücksichtigen, aber man kann sich die Dinge ja auch peu à peu zukaufen. Also ich, wie gesagt, mache 4 Kilo Teig ohne Probleme mit einer ganz einfachen Bohrmaschine vom Opa. Der hat den noch im Haus rumgelegen. Wir haben das ja, wir haben ein altes Haus gekauft und so einen kleinen Quirl. Und wenn ich jetzt meinen richtigen Mörtelrührer nehme, dann kriege ich da vielleicht 6-7 Kilo raus. Problemlos in einem großen Kübel. Und da brauche ich doch nicht mal diesen Spiralkneter oder Teigkneter. Aber was würdest du denn da empfehlen beim Teigkneter? Spiralkneter ist da, glaube ich, Standard. Irgendwas irgendwie so küchenmaschinenmäßig hast du wahrscheinlich auch so Erfahrungen wie ich, dass es eher grottig ist.
Also,
ja, nicht so gut funktioniert.
Wir haben früher eben ein Handrührgerät genommen. Mhm. Handrührgerät kannst du ungefähr so bis
500 bis, Gramm.
Nee, es geht auch mehr, aber ja. Du musst dann irgendwann mit dem Handrührgerät aufhören, weil das packt das dann nicht mehr. Das brennt durch. Da musst du den Rest von Hand machen. Das ist so gut, um die ganzen Flüssigkeiten, so den ersten Brei herzustellen. Gleich direkt abhaken. Andere Gerät würde ich direkt abhaken. Da würde ich heute eher die Hand nehmen. Handschuhe, gute Handschuhe, die dann reinigen und durchgehen. Ja.
Ja.
Oder halt so Besamungshandschuhe würde ich da nehmen.
Kein Scheiß, die bis über die Schulter gehen, ne?
Ja, fast, ja.
Ja.
So, das und das Nächste. Dann geht es eigentlich schon Richtung Bohrmaschine. Das ist so der nächste kleinere Step, sage ich jetzt mal. Dann gehen wir zu großem Quirl. Das ist so Betonquirl, so Mörtelquirl. Das ist schon der nächste Step. Und da gibt es dann aber parallel, eröffnet sich dann auch schon die gebrauchte Teigknetmaschinen. Option, weil meine erste Teigkneter, den habe ich für 350 Euro gekriegt und es war ein Mörderteil. Leider ist der mir kaputt gegangen, aber das lag daran, die hatte den in einem feuchten Raum gelagert und dann ist er mir durchgeschmort. Aber ich sag mal,
kurz weg. Ja, ich war kurz weg, mein Akku schmiert gerade ab.
Meine auch,
ist rot. Ich mach mal einen Cut, ganz kurz, ich wechsle mal den Akku. Ja, Leute, wir hatten gerade kurz technische, oder ich hatte kurz technische Schwierigkeiten. Bei mir ist die Kamera, der Kamera-Akku abgeschmirgelt. Den muss ich gerade mal wechseln. Deine ist der nächste. So lange machen wir weiter. Wir müssen es auch, haben gerade auch parallel mal auf die Uhr geguckt, ein bisschen sputen. Kommen auch, so langsam dann Richtung Ende, genau, sonst eskaliert es. Ja, aber also, man kann sich ja so richtig voll rein.
Ja, aber Spiralkneter, ja. Also, und der Spiralkneter ist dann so der next big step. Man findet aber, wenn man geduldig ist, immer mal wieder richtig günstige Spiralkneter. So Dönerbuden, die irgendwie aufhören oder so. Und man kann da wirklich so einen abgeranzten Spiralkneter nehmen. Die sind meistens unzerstörbar. Ja. Ja. Weil die machen ja damit normalerweise nur Pizzateig. Und der ist mega weich. Es ist nicht, also Boilie-Teig ist echt Endstufe. Die sind so hart und fest, die sind eigentlich für die Kneter nicht ganz ideal. Und da bräuchte man eigentlich einen Hubkneter. Deswegen haben auch die ganzen größeren Firmen verwenden dann Hubkneter oder eben solche Maschinen, die da solche Spiralen drin haben. So ähnlich wie ein Fleischwolf sehen die dann aus.
Die sind ein bisschen anders gelagert, ne? Die haben, glaube ich, da ist die Achse, hat zwei Lager sozusagen und dann haben die so, ja, so Stifte dran, ne? Wie so ein
so Pasta. Haken.
Genau, so ja. Haken wie bei einem Pasta-Kneter. Okay.
Wie bei einer Nudelmaschine.
Aber das ist ja richtig schon auch so
das ist schon mega professionell.
Ne? Das ist dann schon,
wenn du einfach nur einen Spiralkneter. Also KitchenAid ist übrigens mega.
KitchenAid funktioniert. Haben wir privat, aber die wackelt halt ganz schön. Und also unsere, wir haben die allereinfachste, die macht schon bei einem normalen Brotteig, sagen wir mal, wenn du so, was ist denn das, 1,5 Kilo in etwa, da rumpelt die schon ganz schön über die Arbeitsfläche. Also es funktioniert bestimmt für die Ansatzgröße.
Aber da würde ich eher. Das hat es immer so gemacht, jahrelang, ja? KitchenAid, ja.
Ich würde
Schüssel eher nehmen, Spülmaschine.
Ja,
Bohrmaschine ist. Ja, geht auch, ja.
Ist auch also okay. Kommt auf den Mix drauf an, man muss ein bisschen
nachdenken. Wenn du keine hast. Also
klar, das stimmt.
Ich habe einen, jemand hat mich eingeschrieben vor ein paar Monaten, der hat noch nie gerollt. Dem habe ich einen einfachen Fischmix gegeben, habe ich gesagt, hol dir, der hat sich bei eBay Kleinanzeigen für 15 Euro einen Dämpfer geholt, so ein Gemüsedampfteil mit so mehreren Lagen. Da passen irgendwie 2 Kilo Wordies rein. Das ist von Aldi, war das, glaube ich, mal. Da gibt es immer mal wieder auch bei Aldi so kleine Gemüsedämpfer. Die reichen völlig aus. Dann hat er sich ein Rollbrett gekauft für 20 Euro und hat sich aus Multiplex so eine Rampe gebaut mit einem Roller draufgeschraubt. Hat sich ein paar Trockengitter zusammengebastelt aus alten Kisten. Kartonage kann man dafür sogar nehmen. Ja. Und hat damit locker 10 Kilo abgerollt. Ja? Der hat eine Bohrmaschine genommen und hat da so ein Quill draufgesetzt. Fertig. Das nächste, dann hat er sich eine günstige Handpresse gekauft, die ist dann verreckt, hat er zurückgeschickt, hat eine neue gekriegt. Ob die jetzt hält, keine Ahnung. Aber
den
Step hätte er sich sparen können. Der Rest, Rest hat er alles richtig gemacht.
Ja.
Okay, vor allem auch erstmal 500 Gramm Boilymix gemacht mit 2-3 Eiern, dann 2 Kilo und immer mal wieder gucken, wie es wird. Das ist ja der ganze Prozess und der völlig glücklich und happy ist man dann da, wenn man dann da einen Fisch drauf fängt. Darum geht's.
Aber wir haben uns ja schon in Rage geredet, wir sind ja schon einen Step weiter, um das wirklich halt effizienter zu machen. Und ich würde jetzt mal den Kneter würde ich auch mal abhaken. Ich glaube, wenn man da nach Spiralkneter guckt, so aus dem Bäckereibedarf, dann ist man da schon wirklich gut aufgehoben, angepasst eben.
Da brauchst du nichts Besonderes.
Dass man so 5, 6, 7, 8 Kilo Teig, je nach Baitgun, dann machen kann.
Aber die sind echt teuer. Also da muss man
auch den Platz haben, ne? Weil das steht dann
Investment. Rum, ne?
Genau.
Und wenn man so einen Kneter hat, braucht man auch nicht nachdenken. Da muss man zuerst die Baitgun haben.
Ja.
Also
ja,
Reihenfolge ist zuerst die Baitgun. Ja. Roller, Baitgun, Spiralkneter, Boilymaschine. So läuft es.
Ja, genau. Würde ich auch so sehen, definitiv. Genau, beim Roller, klar, da gibt es jetzt auch von, wie heißen die alle? Boilybands und so. Da gibt es ja auch so Rollmaschinen. Ich meine, klar, da den Step kann man gehen, aber den würde ich jetzt, glaube ich, mal außen vor lassen. Ich denke, mit dem Rollbrett kommt man da, gerade wenn man jetzt, sagen wir mal, mindestens mal 18 mm Boilies herstellt, 20 oder 24er, kommt man da mit dem Rollbrett her sehr, sehr gut hin mit dem Mammutroller. Gerade wenn man sich so wie du auch so eine Rampe baut, müsst ihr mal euch das Video anschauen von Max. Also richtig, richtig schön, wie er das auch zeigt oder wie du das zeigst. Ich habe dich jetzt am anderen Ende. Genau, also wir haben Teig machen, Wurstmann haben wir abgehackt, Rollen ist, glaube ich, auch klar. Dann sind wir beides Leute, die ihre Boilies dämpfen. Es gibt andere, die Boilies kochen. In England wird das auch noch viel gemacht. Ja, die ganzen Hardliner, die halt sagen, das ist so das Traditionelle, das muss gekocht werden. Da will ich jetzt auch gar keine Debatte anfangen, was besser ist und was schlechter. Dämpfen machen wir, glaube ich, beide aus dem Grund, weil es weniger riecht, weil wir kein Wasser erwärmen müssen. Ich persönlich mache es auch aus dem Grund, dass halt die ganzen löslichen Bestandteile drin bleiben, wobei du ja da auch die Theorie hast, der ich jetzt auch gar nicht widersprechen kann, dass wenn das Kochwasser mal quasi gesättigt ist, dass sich auch gar nicht mehr so viel löst. Ich mache es so mit, was du gerade gesagt hast, so ein einfacher Gemüsedämpfer, da passen aber halt nur 2,5 Kilo Boilies rein. Du hast da was richtig Cooles dir ausgedacht. Du kannst es selbst mal erzählen. Ich kann es aber auch kurz mal vorstellen. Das sieht man auch in deinen Videos. Du hast dir im Prinzip eine Blechkiste besorgt eine Feuerfest, da hast du da unten einen Brenner drunter gesetzt und hast dir dann eine Nudelhorde reingemacht mit Abstandshaltern, die sind ja aus Kunststoff, und dämpfst dann darin deine Boilies. Ne? Das habe ich doch richtig in Erinnerung.
Genau so ist es, ja. Also Schrottblastkiste holen, die groß genug ist. Ich habe Steine reingeworfen, sogar nur große, große Steine reingelegt. Ja. Da stehen die Nudelhorde drauf und drunter ist ein Hockerkocher.
Genau, Hockerkocher auch keine große Investition. Also ich habe mir jetzt
auch Hockerkocher zum braucht Partikel man kochen. Sowieso zum Partikel kochen.
Genau. Oder halt.
Also braucht man nicht, aber
doch muss haben. Viele. Du kannst Paella drauf kochen, frittieren. Also so muss es deiner Frau, Freundin verkaufen.
Hm. Ja, ich habe mir jetzt eine richtig große Grillplatte gekauft.
Ja, ist auch nicht verkehrt. Also Hockerkocher und Metallkiste. Geil. Also ich fand, als ich das gesehen habe, super coole Idee. Ich hätte jetzt angefangen irgendwie, also so hat es mein Bruder auch gemacht, mit so einem großen Einmachtopf hat er gearbeitet. Da passen diese Nudelhorde gerade so rein. Da hat sich dann da so ein Gestell gebaut, um die halt rauszufischen.
Ja, diese Stöckli Dörrgitter. Kennst du dafür nicht? Das sind die
Runden. Genau, diese Dörrgitter, genau.
Ja, das habe ich auch schon öfter mal empfohlen. Die sind auch diese gut. Runde. Der Next Step von kleiner Minidämpfer ist dann der Einmachtopf. Ja. Ist auch super. Vor allem kannst du den auch nehmen zum Partikelkochen.
Genau,
perfekt. Und wenn du das aber nicht machen möchtest, dann kannst du dir so ein du kannst auch zum nächsten Schlosser gehen und sagen, hier, schweiß mal die vier Bleche zusammen.
Wenn du richtig viel Geld hast,
wenn das dein Schlosser, wenn du dem 50 Euro gibst, schmeißt es dir zusammen, gehst vom Schrottplatz, holst dir die Bleche. Du musst es halt machen. Das ist alles so, willst du das oder willst du es kaufen? Es ist wieder so, wir sind hier gerade hier im Selbermacher-Chat, glaube ich. Jeder versucht gerade irgendwie was selber zu machen. Ich bin sowieso so ein Selbermacher. Mir macht es auch Spaß und so weiter. Von daher, ich habe halt so eine Lösung gefunden. Du musst halt irgendwie Dampf machen und die da reintun. Wenn du einen Konvektomat hast, wenn du irgendwie neben dir eine Gastronomie sich auflöst und du für 200 Euro einen mega geilen Konvektomat dir gönnen
kannst. Ab in die Garage.
Gönn dir den. Das ist mein großer Traum.
Ja, Bleche rein, fertig. Ne? Also da ist halt logisch, ist auch selbsterklärend, da ist halt wichtig, okay, es muss entweder Metall sein oder halt Kunststoff, wenn du dämpfst. Auch beim Kochen, du musst das Zeug irgendwie rausbekommen. Und dann zum Trocknen, ich glaube, das hast du auch so gemacht. Ja, da zimmert man sich aus Kanthölzern einfach einen Rahmen und bespannt ihn dann mit so Kanickeldraht, mit feinem Kanickeldraht oder sowas.
Ja. Die sind 20 Jahre alt, die ich da habe.
Ja, das reicht. Und da ist auch der Vorteil vom Dämpfen, finde ich, weil halt die Boilies extrem schnell abtrocknen. Ne? Du kannst sie eigentlich am gleichen Tag schon im Prinzip fertig machen, ne? Eintüten.
Also Dämpfen hat nur Vorteile, aus meiner Sicht.
Aus meiner Sicht auch, aber ich will jetzt hier keine.
Also auch zum Beispiel, wenn du jemand bist, der auf Flavor steht, auf Lockstoffe, das ist ein riesen Vorteil. Die Flavor, du brauchst richtig viel Flavor, wenn du die kochst, weil die kochen aus. Die kochen einfach aus.
Definitiv.
Die müssen ja auch auskochen, die sind ja wasserlöslich. Die sollen ja auch wasserlöslich sein. Und wenn die auskochen, da brauchst du so viel Flavor. Ja. Wenn du die dämpfst, brauchst du viel, viel weniger Flavor. Da kannst du die dämpfen. Die stinkt nicht so. Es macht keine Sauerei. Wenn du mal hier 10 Kilo Boilies gekocht hast und diesen Sud dir angeschaut hast und der verdampft, es gibt einen Gestank.
Das stinkt.
Man riecht schon nach Boilies, wenn man Boilies dämpft. Aber wenn man die kocht, ist es um Unlängen schlimmer. Und die brauchen viel, viel länger zum Trocknen. Das ist ein riesen Nachteil. Wenn du kein professioneller Betrieb hast, hast du keinen Trockenraum. Dann hast du nur einfach irgendwo einen Raum, der vielleicht etwas trockener ist und der gut belüftet ist. Aber das heißt auch, das größte Problem am Selbstrollen ist, wenn du die nirgends trocknen kannst. Du musst die trocknen. Das ist einfach so.
Ja.
Und wenn die dann schon klatschnass sind vom Kochen, ist es ein Riesenproblem.
Dann musst du die 1-2 Tage trocknen und ich sag mal beim Dämpfen, ich mach's, obwohl du am gleichen Tag meiner Meinung nach die schon eintüten kannst, ich lasse trotzdem immer über Nacht stehen und pack sie mir dann am nächsten Tag weg. Geht wunderbar, also da gebe ich auch völlig recht.
Dämpfen hat er schon Vorteile. Ob du die salzen möchtest oder was, wenn du die salzen möchtest, musst du die schon ein paar Tage trocknen lassen.
Dann
und zwar in einem trockenen Raum.
Ist auch ein spannendes Thema, würde ich gern mit dir zusammen auch mal aufgreifen, jetzt wo du schon so ein bisschen angeteasert hast, nämlich das Thema haltbar machen. Ich glaube, das ist ja auch ein cooles Thema mal für einen zukünftigen Talk. wo wir uns wieder zusammenfinden, weil das auch ziemlich spannend ist. Und ich glaube, da gibt es auch viel, viel Dinge, die viele Leute nicht wissen, nicht beachten. Und da auch, wenn du halt einfach schon weiter bist in deiner Boilie-Herstellung, die du vielleicht auch falsch vermittelt bekommst. Also nur mal so am Rande. Ja, hey, ich glaube, dass wir eigentlich das Thema jetzt echt richtig intensiv auch schon durchgekaut haben. Und auch schon wirklich, das war ja auch so ein bisschen unser Anspruch, dann auch so den nächsten Step schon gegangen sind. Also ich denke, ihr habt jetzt gesehen, wie einfach es ist, einfach damit anzufangen. Und Leute, macht das einfach. Just do it. Und ihr werdet sofort merken, was ihr da einfach für eine Befriedigung herbekommt. Während dem Prozess an sich schon und nachher auch beim Angeln, das macht einfach so viel mehr Spaß. Also du baust Routen ja auch selbst und das gibt dir was. Ich binde meine Fliegen zum Fliegenfischen selbst. Ich baue mir jetzt gerade auch ein Konzept auf, wie ich so eine Art Chatterbait mir selbst baue. So eine Kombination aus Streamer und Chatterbait-Komponenten. Und es macht einfach Bock. Ja, es macht einfach Bock und hey, es pisst draußen, es ist sackkalt. Oder ist eine brütende Hitze und du bist nicht beim Angeln, hast aber Zeit und dann ist es doch einfach geil, sich mit so einem Thema, also mit seinem Hobby zu beschäftigen und eben nicht passiv bei YouTube ein Video dir reinzuziehen, obwohl es halt vom Max und bei mir auf dem Kanal immer auf jeden Fall lohnenswert ist. Zieh dir lieber einen Podcast rein und roll ein paar Boilies, ja?
Also auf jeden Fall.
Mega.
Ja. Auf jeden Fall. Und also nochmal, ich möchte, also wir haben jetzt in den letzten halben Stunde, glaube ich, schon sehr viel über fortgeschrittene Boilie-Produktion gesprochen. Und es ging ja eigentlich damit los, dass es sehr einfach sein soll. Und Boilies herzustellen ist nicht schwierig. Es ist keine schwierige Aufgabe. Und wenn du dich dafür interessierst, fang doch einfach mal an mit einem Pop-Up oder fang an mit einem Hookbait. Ja, du kannst beispielsweise, nehmen wir mal an, du erwirbst von irgendeiner beliebigen Boilie-Firma den Boilie in größeren Mengen und möchtest dir aber deinen eigenen Hookbait rollen. Kaufst du einfach den Boilie-Mix, packst ein bisschen Egalbumin dazu, machst dir deine Hookbaits, vielleicht möchtest du einen Korkball mit reinformen, dass du einen schönen Pop-Up hast, in genau dem gleichen Mix eben oder sowas. Sowas kannst du machen. Das gibt es eben von Boilie-Herstellern nicht. Ja. Die bieten sowas nicht an. Und du kannst einfach deine eigenen Hookbaits machen. Und damit kannst du Instant Fischen, damit kannst du machen, was du möchtest und nicht, was dir irgendjemand vorgibt. Und das ist ja auch der Grund, warum du deine eigenen Rigs bindest.
Ganz genau, ja. Anderes Thema, aber genau der gleiche Hintergrund. Du hast einfach, ja, wie du auch gesagt hast, am Anfang, du hast einfach die Kontrolle darüber, du weißt, was drin ist. Und ja, schau dich mal bei den Boilie-Buden um. Nicht jeder schreibt. Wirklich, also auf der Homepage zumindest mal was drin ist. Er muss auf die Verpackung auf jeden Fall eigentlich aufdrucken. Aber viele
machen die doch alle nicht.
Ja, es gibt einige, die sehr echt vorbildlich sind, die, also zum Beispiel, ich muss nochmal erwähnen, auch wenn wir kein Geld dafür bekommen, Common Baits macht das und andere Boilie-Buden, schreiben wirklich drauf, was drin ist. Und da kann man schon aber so einen Boilie auch
bewerten.
Also nicht prozedural schon. Natürlich, aber so von der absteigenden Reihenfolge müssen sie ja über die Futtermittelverordnung eigentlich tun. Aber der eine oder andere vergisst es vielleicht auch anzugeben. Aber du hast einfach, wenn du selbst machst, die Kontrolle, du sparst Geld, es macht Spaß und es macht dich einfach glücklich. Und manche sagen, Selbstroller sind bessere Menschen. Weiß ich nicht, ob das wirklich so
doch.
Ist. Aber wir würden beide sagen, doch, dem ist so. Und es sagt, glaube ich, schon einiges darüber aus, wie man halt so an das Hobby rangeht. Ja, hey Max, es war, glaube ich, ein richtig langer Talk. Wir haben jetzt echt schon spät. Wir müssen beide arbeiten. Ich darf morgen vom Homeoffice aus arbeiten.
Sind wir jetzt bei 2 Stunden, oder?
Ich weiß es nicht. Also wir sind echt schon eine ganze Ecke dabei. Ich würde sagen, wir haben es jetzt eigentlich schon alles zusammengefasst. Kurzes Resümee gezogen. Wir machen an der Stelle jetzt einfach einen Cut. Und ich danke dir mega für deine Zeit und für dieses echt richtig coole Gespräch mal wieder. War mega lehrreich, ich habe so viel mitgenommen und ich denke, du da draußen, wenn du uns zugeschaut hast, definitiv auch, wenn du Anfänger bist sowieso, jetzt ist Max weg.
Jetzt bin ich weg, mein Akku ist tot, aber ihr hört mich noch.
Ihr hört ihn noch, ihr habt ihn jetzt gesehen, wir machen jetzt, ja, wir sagen over and out. Oder willst du noch was sagen, Max, auch wenn wir dich nicht mal sehen?
Ich kann auch kurz meine Kamera wieder reinschalten.
Ja, genau. Jetzt. Hey, da ist er wieder. Cool. Ja, jetzt, wir hatten es vorhin schon angekündigt, ist Max' Kamera-Akku abgeschmiert. Wo waren wir stehen geblieben? Genau, wir wollten uns
ja eigentlich gerade verabschieden.
Verabschieden. Vielen Dank für deine Zeit, ja, für den Talk, für die vielen Informationen, die du geteilt hast. Ich habe mega viel mitgenommen und ihr, du da draußen, definitiv auch. Da bin ich ziemlich sicher, gerade wenn du Anfänger bist und wenn du fortgeschrittener bist, haben wir dir jetzt, glaube ich, auch gezeigt, wie du halt den nächsten Step gehen kannst. Gerade von Max, der da sehr, sehr viel Erfahrung hat, kam jetzt, glaube ich, doch einiges an interessantem Input. Mega. Du hast das letzte Wort. Ich sag tschüss.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Es war sehr interessant, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ihr dürft auch gern bei mir vorbeischauen. Ich mache demnächst bestimmt mal wieder Boilies. Und haut rein, fangt was und macht selber Boilies. Ciao.
Ganz genau, Max. Alles klar. Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.